Stimmt schon, aber wir helfen da ja auch nicht zusammen, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt ein Veranstalter einfach dann so kleine Bands kickt, nur weil sie einfach nur 20 Tickets verkauft haben, dann muss ich als Gesellschaft auch sagen, hey, ich gehe jetzt seit einem Jahr zu dem Veranstalter einfach nicht mehr hin, weil das einfach ein Depp ist. Aber es ist spannend, die Frage, weil uns stellen viele Leute die Frage, ja, vor allem in England, wenn wir so sind, die stellen die Frage, wie seid ihr zu dem Konzept gekommen? Und ehrlich gesagt, das war nie ein Konzept, sondern einfach nur, welche Musiker gibt es gerade? Und ich habe gewusst, dass der Manu unglücklich ist in seine Dixie-Bands nach dem Studium. Ich habe gewusst, dass der Josie auch nicht so happy ist. So. Und dann habe ich gesagt, so, hey, lass uns halt miteinander was machen, was uns glücklich macht irgendwie. Also es war eigentlich nie so ein Konzept, sondern ehrlich gesagt, was ist möglich? Und was dann möglich ist, das haben wir, und das glaube ich ist unser Vorteil, haben wir dann immer alles gemacht.
Also ich fand ja, das Studium war quasi so wie Tinder für Musiker. Also ich hätte den Dettel nie kennengelernt, den Manu und die Leute, mit denen er jetzt Musik macht oder auch in anderen Formationen. Das ist so eine Clique geworden. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich im Studium gelernt habe.
Mexikanisches Tuba-Spielen.
Oh.
Ultra beeindruckend. Kein Mensch auf der Welt, außer die Mexikaner. Das ist unglaublich.
Weil das natürlich schon, wir haben immer so die ganze Zeit gesagt, ja, es gibt keine Fernsehsendungen nicht, es gibt ja nichts. Und gesagt, es gibt doch die Fernsehsendung, es gibt ja da das Fest der 1000 Lichter oder gibt es am nächsten Tag Fest der 1000 Lichtlichter oder was ist das? Es gab ja schon die Sendungen und haben gesagt, wir setzen uns mal zusammen einfach so und schauen wir mal, ob es eine Möglichkeit gibt, da live Musik zu machen bei so Sendungen. Vielleicht können wir genauso sein wie beim ESC, vielleicht dürfen wir sein.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Ich bin wieder da. Die Sommerpause ist rum. Es gibt eine neue Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und das ist der Startschuss zur neuen Staffel, die 6. Staffel. Ich darf das quasi jetzt im 6. Jahr machen und bin super dankbar, dass ihr da draußen so lange jetzt schon dabei seid. Und vielleicht bist du jetzt auch neu. Dann ein herzliches Willkommen hier in der Blasmusik-Community. Ich kann euch jetzt schon sagen, die 6. Staffel wird richtig toll anfangen. Es sind schon einige Folgen aufgenommen. Es sind super Gäste, super spannende Themenfelder, die ganz weit auseinander liegen. Wir haben den Gewinner des Dirigentenwettbewerbs am Deutschen Musikfest. Das kann ich schon mal spoilern. Ich habe auch mit Jugendlichen mal über ihren Blick der Blasmusik gesprochen. Und ganz bekannte Namen haben sich schon angemeldet. Also da wird ganz, ganz viel kommen. Ich freue mich richtig auf diese Staffel. Bevor es nun losgeht, wie immer der Supporter, und das ist Buffet Crampon. Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Marktneukirchen oder in Geretsried. Vielen, vielen Dank an Buffet Crampon, die mich jetzt auch schon im 6. Jahr unterstützen. Danke, danke, danke. Und wenn ihr da draußen ein neues Instrument braucht, dann guckt doch mal die Marken von Buffet Crampon durch. Mein heutiger Gast bzw. meine heutigen Gäste sind ganz illustre und ich glaube, ich brauche sie nicht großartig vorstellen. Sie sind mit Sicherheit verantwortlich, dass die Blasmusik in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt hipper geworden ist, jünger geworden ist. Denn sie haben gezeigt, was alles geht fernab der traditionellen Blasmusik oder der symphonischen Musik. Die Rede ist von La Brass Banda. Ich hatte ja schon Corbinian Weber im Gespräch, ich hatte schon Manuel Winbeck im Gespräch und ich hatte, als ich mich mit Corbinian mal getroffen habe, gesagt, ah, ich hätte doch gern auch mal Stefan Dettel im Gespräch. Und ja, was lange währt, passiert auch irgendwann. La Brass Banda war in Mainz und wir haben uns im Biergarten, wo auch sonst, getroffen. Es war nicht nur Stefan Dettel dabei, es war auch Corbinian Weber, Jörg Hartl, Fabian Jungreitmeier, Matthias Hofmann und Manuel Winbeck dabei ist. In dieser Folge passiert alles. Es ist humoristisch, es ist vor allen Dingen sehr, sehr authentisch. Wir reden über die Musikbranche, wir reden über ihre Musik, ihre Anfänge, über Live-Spielen. Wir reden auch ein bisschen über Gesellschaft, wir reden über ihren Auftritt in der Serie Babylon Berlin. Da ist ganz, ganz viel dabei. Ich entschuldige mich für die Hintergrundgeräusche und so. Das war das erste Mal, dass wir mit mehreren Menschen auch draußen aufgenommen haben. Aber ich finde, das ist ein unfassbar sympathischer und authentischer Podcast geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Labras Banda. Ich sitze mit Labras Banda in Mainz. Standardfrage am Anfang, was war das letzte Stück, was ihr bewusst angehört habt?
Also im Bandbus hören wir lustigerweise fast nie Musik, weil da wird so viel gequatscht. Das ist ungefähr so wie so eine Klassenfahrt. Es ist okay. Ein bisschen kindisch alles und so. Und da hören wir eigentlich ehrlich gesagt gar keine Musik, sondern wir werden nur geredet und sowas. Und das allerletzte, was ich privat angehört habe, war glaube ich, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht. Wimpy, du?
Kennst du Coco Jumbo?
Ja, klar.
Ah, ich glaube, weil ich es arrangieren habe müssen, von Bach, My Spirit Be Joyful.
Oh, für wen arrangiert?
Für meine Hochzeit.
Mhm. Oh la la, wann heiratest du?
Im Oktober.
Wen?
Die Frau.
Also du bist schon verheiratet.
Für welche Besetzung?
Für die Innsbrucker Böhmische, die spielen bei mir die Kirche.
Karten gibt's.
Wann kommt die CD raus?
Gar nicht.
Aber wird nicht mitgeschnitten?
Vielleicht schon.
Ja, du hast das Tonstudio, natürlich schneidest du es mit.
7.1 oder 5.1?
Stereo.
ORTF?
Lass mal doch die Fragen an die.
Ihr habt ja ein neues Album rausgebracht und ich habe gestern nochmal reingehört und bei Apple steht ja immer so lustige Beschreibungen unten drunter und da stand irgendwas von Blasmusik, Anarchos und so. Jetzt die Frage, seht ihr euch immer noch als Blasmusik, Anarchos, weil ihr seid jetzt so lange dabei, die Szene hat sich ja geändert, ist das noch Anarcho?
Ja, das Lustige ist glaube ich, dass so Labras Banda und wir vor Haus aus immer, wir haben uns eigentlich als Band gesehen schon und haben ja an Spielorte gespielt, wo einfach ganz normale Bands sind, ob das jetzt Rockbands sind oder Punkbands oder halt auch Blasmusik. Also das war bei uns immer schon so, dass wir uns gar nicht so als nur Blasmusiker gesehen haben und deswegen ist es jetzt immer noch so. Also das Schöne für uns ist wirklich rumfahren, rumtouren, andere Bands hören und auch, ich glaube, wenn du nur Blasmusik hörst, dann wär's glaube ich auch wahnsinnig. Also ich glaube, es ist immer schön, wenn man Musikliebhaber ist, dann man verschiedene Stile sie anhört und dann haben wir meistens Spaß und so geht es uns auf Tour, ehrlich gesagt auch. Also wir sehen uns nicht als Blasmusik Anarchos irgendwie, sondern halt schon als Liveband, die einfach, wenn es geht, einfach so die Bühne zerstört und Spaß hat.
Ja, ich glaube, dass wir halt einfach gern Rockmusik machen wollten, aber die vermeintlich falschen Instrumente gehabt haben, aber was sie jetzt im Nachhinein ja alles gut herausgestellt hat.
Also ja.
Gitarre können wir nicht, deswegen müssen wir das mit der Trompete machen.
Das ist nicht die schlechteste Wahl.
Auf keinen Fall.
ihr seid ja schon auch maßgeblich beteiligt, dass die Szene sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Wie blickt ihr da jetzt so zurück, die letzten 20 Jahre, und wie hat es sich für euch verändert?
Ich bin ja erst 2020 zu der Band dazugestoßen, ja. Und für mich, wo sie Labras Banda gegründet hat, war das so wie, das geht auch. Ich habe davor nur Gloria Kumpan gehört und dann war das da.
Also
das
schnell hoch.
Genau, da bin ich mittlerweile ein bisschen weg davor, aber das war krass. Also das hat schon alles, das hat irgendwie so ein Tier aufgemacht, da wo dann die Blasmusik reingerannt ist.
Ja, ich glaube, das Schöne ist, dass wir immer sehr stark mit uns selber beschäftigt sind. Dass wir, wie der Stefan vorher schon gesagt hat, dass das wie so eine ewige Klassenfahrt ist. Und dass dieser Lore für uns eigentlich das Schönste ist. Und dass da ständig außenrum was passiert. Und dann hat die Musik mal einen Hype und die Musik mal einen Hype. Und es verändert sich alles ständig irgendwie. Aber irgendwie für uns ist schön, dass das einfach... Also dass es immer nur so weitergeht und wir das noch machen dürfen, das ist eigentlich das Schönste, was so der Rückblick immer ergibt, dass wir jetzt fast 20 Jahre auf der Bühne stehen dürfen und das ist total geil einfach.
Aber ist das nicht cool, zurückzublicken und zu wissen, okay, wir sind schon auch jemand gewesen, die Wege bereitet haben für neue Bands, einfach genreübergreifend zu musizieren und nicht nur in diesem
traditionellen Blasmusik Fahrwasser drin zu bleiben?
Auf alle Fälle, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein deutsches Problem. Also wir sehen das immer so in so Kategorien und so Schubladen. Wenn man jetzt nach Frankreich schaut oder sowas, da verändern sie die Szenen ständigst. Also ob das jetzt Trap ist, ob das irgendwelche Blasmusikgeschichten haben, da ist eine ständige Veränderung und es ist immer schön, dass es verändert. Wir sagen jetzt so, ja, das ist 20 Jahre, aber das Bandersound gekommen und jetzt kommt der Sound und jetzt kommt der Sound. Ich glaube, das ist so eine stetige Veränderung, tat uns auch wahnsinnig gut. Und ich glaube, es war für uns voll cool, wenn wir es ein bisschen mehr aufmachen dann. Wenn wir sagen, hey, Blasmusik oder was weiß ich, Schlager oder das ganze Ding. Es muss einfach gute Live-Musik sein, es muss gut handgemacht sein. Und dann ist es total cool, dass sie sich verändert. Und dann ist es ja total spannend. Aber ich glaube, wir Deutsche singen das immer gern, wir müssen es ab. Labras Banda ist jetzt Alpen-Jazz-Techno, that's it, fertig. Dass wir aber Punk spielen dürfen oder dass wir vielleicht jetzt mal Balladen machen dürfen. Mhm. Oder mit einer Gitarre haben wir jetzt eine Nummer, wo nur Gitarre und Gesang ist auf Bordisch, wo wir total genießen, dass mein Chor Blechbläser gedöns ist. Das ist, glaube ich, die Schiene an der Musik.
Du hast gerade Frankreich so ein bisschen angesprochen. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, dass auch die Medienlandschaft in Deutschland so ein bisschen schuld ist, dass die Blasmusik auch so, die ist ja nicht wirklich präsent in den Medien. Würdet ihr euch eine Quote wünschen wie in Frankreich, dass man sagt, okay, so und so viel Prozent muss aus Deutschland kommen, muss nicht mal zwingend deutschsprachig oder sogar Dialekt sein, sondern zumindest mal aus Deutschland?
Auf alle Fälle in Frankreich war das, glaube ich, 96, wo die angefangen haben, wo die Musikszene am Boden war. Also es hat die Jugendkultur war am Boden, musikalisch gesehen. Und die Szene war einfach, sie haben keine Bands mehr gehabt in Frankreich und das hat irgendwie jetzt aber zu ihrem Lebensstil nicht dazu passt. Sie essen gern, sie trinken irgendwie gern so Weinchen und dann hört man gern Musik und auf einmal waren keine Bands mehr da. Und dann haben sie gesagt, woran liegt denn das? Und dann haben die ganz radikal, glaube ich, 60% der Musik muss frankophon sein, muss quasi mit einem französischen Bezug kommen. Ja. Entweder Produzent oder Sänger oder einer muss mitspielen. Und das haben die radikal durchgesetzt und das haben sie, als sie angefangen haben, war es natürlich schwierig, weil es hat keine Bands nicht gegeben und es hat dann natürlich die Struktur nicht gegeben. Aber sie haben gesagt, wir ziehen das durch, wir möchten wieder unsere jungen Bands fördern. Und sowas brauchen wir dringend, weil unsere Kulturszene, weißt du ja selber, die ganzen Bands, die ganzen jungen Musikantinnen und Musikanten, die meisten, die es super ausgebildet haben, Musik studiert haben, machen es hobbymäßig, müssen irgendeinen Job daneben machen und sind aber perfekte, wahnsinnsgeile Bands, die wirklich eigentlich nur darauf warten, dass die Unterstützung haben und da muss sich einiges ändern bei uns, gesellschaftlich glaube ich auch. Wir machen das jetzt, wie du sagst, schon 20 Jahre und touren umeinander und das ist schon ein Knochenjob manchmal. Und wenn man dann heimkommt, dann sagt man, haben wir immer noch auch bei Konzertbesuchern, ja, und was macht sie eigentlich als normalen Beruf? Was macht sie denn? Dann sage ich, hey, jetzt hör mal auf. Wir sagen, es gibt den Beruf Musikerin und Musiker wirklich. Und da muss sich, glaube ich, gesellschaftlich und kulturell einiges ändern, dass man das auch, die Akzeptanz da spürt. Weil es gibt so viele begabte wirklich Musikerinnen und Musiker, das ist, macht so Spaß, die jungen Bands zu hören. Und die brauchen aber auch Verbreitungsmöglichkeit vom Radio natürlich. Und sie brauchen aber auch gesellschaftlich so Akzeptanz.
Wenn man so ein bisschen hört, wie ihr angefangen habt, glaubst du, dass junge Bands manchmal mehr All-In gehen müssten? Also ihr seid da ja auch, was ich so gehört habe, rumgetourt und zu fünft im Auto und so. Gibt es das heute noch?
Es ist wirklich, wie der Stefan gesagt hat, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem. Es ist auch wirklich viel Bandsterben gewesen in die letzten Jahre. Also wenn ich jetzt auf die Musikszene ein bisschen zurückschaue vor 10 Jahren oder so, es haben wirklich, glaube ich, viel probiert, aber es ist nicht so einfach tatsächlich, also, dass man da wirklich, aber natürlich, wenn es die Chancen nicht gibt, dann ist es auch schwierig, also da all in zu gehen. Auch wenn man so die Szene anschaut, jetzt ein bisschen untergrundmäßig so härtere Szene, Punk, Metal, das geht, die können alle nicht davon leben und das ist eigentlich schade. Weil sogar zum Beispiel so Bands wie, Hatebreed oder die haben einen normalen Job daneben und das ist eigentlich, so große Bands, das ist eigentlich eine harte Geschichte.
Ja. Weiß nicht, ob ihr Bob in B kennt. Mhm, die Rockabilly-Band kommt aus meiner Heimatstadt Aschaffenburg. Auch schon mittlerweile schwierig, dass sie davon leben. Also ich weiß, dass ein, zwei Leute nebenbei als Koch noch arbeiten, Studienkollege ist Saxophonist, also ist Lehrer noch. Also schwierig,
ja. Ja, oder wenn jetzt so die Kollegen von mir vom Studium anschauen, wirklich wenige, die nicht nur unterrichten müssen, super Musiker teilweise, also das ist wirklich die meisten müssen dann unterrichten, weil sie von der Musik das machen, nicht leben können.
Obwohl sie halt keine Pädagogen sind, weil das ist auch was unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ja Pädagogen, die sind super, also ich finde das fantastisch, wenn jemand pädagogisch ist, aber es gibt ja manche Leute, so wie wir, die jetzt pädagogisch nicht so gut sind, die müssen einfach auf die Bühne, deswegen ist die Trennung. Also wenn du dann einen Musiker hast, der eigentlich nur spielen möchte und ist aber im Unterrichtszimmer, ich weiß nicht, ob das dann so der Wahnsinnsgefallen ist an die Schüler und so. Ich glaube, das ist ja für mich eines zwei verschiedene Berufe, ehrlich gesagt, und ich finde es Wahnsinn, ich habe so profitiert von wirklich Pädagogen. Und die müssen nicht unbedingt am Instrument super sein, sie müssen einfach nur verstehen als Mensch und die weiterbringen. Und da ist natürlich super traurig, wie der Fabi richtig gesagt, wenn man so fantastische Musikerinnen und Musiker sieht, die aber einen Job und eine Leidenschaft und Beruf und Hobby einfach leider nicht zum Beruf machen dürfen und nicht ausleben können.
Wo müsste man jetzt ansetzen? Muss es die Politik sein, die sagt, okay, wir unterstützen kleine Bands finanziell in irgendeiner Form, oder sind es eher die Veranstalter, die unterstützt werden müssen, damit überhaupt gespielt wird, weil das wird ja auch weniger.
Ich glaube, es müssen einfach alle müssen ein bisschen zusammenhelfen. Also mich ärgert es auch Wahnsinn, wenn man bei so Stadtfeste, also bei uns in Traunstein gibt es dann auch immer so Gratis-Musik quasi am Stadtplatz, was eigentlich fantastisch ist. So das alte, hey, schön, man sitzt beim Italiener draußen und man hört Musik, was ja total schön ist. Und dann ist die Stadt total stolz, weil sie sagt, ja, da spielen wirklich sehr gute Bands und die verlangen aber nur 500 Euro, kriegt die ganze Band für den 2-Stunden-Gig oder 4-Stunden-Gig. Und dann sage ich, das ist so traurig, da ist man nicht stolz drauf, sondern das ist einfach Armutszeugnis. Das sind wirklich Profi-Bands und dann kannst du denen nicht 500 Euro geben, sondern die brauchen einfach Basis mindestens 1.500 Euro mal, dass die anfangen können überhaupt, bis über die Spritkosten aussehen oder Studio, was weiß ich. Und ich glaube, da müssen auch die Musikerinnen und Musiker einfach sagen, hey, das geht nicht. In Österreich zum Beispiel weiß ich, wenn da eine Band anfängt und sie spielt schon ein Jahr oder sowas, dann verlangen die von Haus aus, haben die so eine Grundgage von 4.000 oder 5.000 Euro. Das heißt, es kennt uns zwar keiner und vielleicht kommt keiner zu Besuch, aber das ist unsere Gage. Und dann sagen die Clubs irgendwann, ja okay, also wenn wir das möchten, dann müssen wir denen halt das geben so. Und dann fängt man mir an, dass das da hingeht. Und dann hat man Profi-Bands. Und man sieht ja, das österreichische System mit Ö3 und sowas, wenn du jetzt halt auf die Brasswiesen schaust, die drei Headliner sind Österreicher. Und wenn du.
Wer ist da dieses Jahr?
Wanda, Pizzerra und Jaus und wahrscheinlich Volkshilfe oder so.
Ah, okay.
Genau, und das ist halt schon, finde ich, also für so eine Blechbläser-Region wie Bayern oder halt Deutschland natürlich auch, wo es wirklich fantastisch gibt, das ist ein totales Armutszeugnis. Also du merkst halt, dass in Österreich was gemacht wird, es gibt Verbreitungsmöglichkeiten und es gibt auch einen Anspruch der Musiker selber. Hey, wir sind Profis, deswegen muss das wertgeschätzt werden. Und ich glaube, da müssen, wie du richtig sagst, Politik, aber wir gesellschaftlich, und wir müssen einfach auch auf das, was wir kennen und was wir gelernt haben und wie wir studiert haben, wir sind zu Recht Profis und müssen ein bisschen einen Anspruch haben, hey, zum Stadtfest, ihr müsst uns da Geld geben.
Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung jetzt auch gemacht habt, durch Corona ist es ja auch mit den Kartenvorverkäufen immer schwieriger geworden, zum Planen halt auch für die Bands und für die Veranstalter. Merkt ihr das auch oder ist bei Labras Banda noch, wir gehen da auf jeden Fall hin? So, dass ihr gut planen könnt. Im Schluss, die Bilder zeigen ja, ist ja voll, aber...
Also der Planungsaufwand ist auf jeden Fall viel, viel mehr geworden und ich habe das Gefühl jetzt, dass jetzt so langsam die Planung längerfristig wieder ein bisschen besser möglich ist, dass die Vorverkäufe wieder so in die gute Richtung gehen. Aber das haben wir schon gespannt, auf jeden Fall,
ja. Ja, weil das ist ja auch, also Politik kann viel machen, wenn die Leute nicht weggehen, hilft es halt auch nicht zum Planen.
Stimmt schon, aber wir helfen da ja auch nicht zusammen, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt ein Veranstalter einfach dann so kleine Bands kickt, nur weil sie einfach nur 20 Tickets verkauft haben, da muss ich als Gesellschaft auch sagen, hey, ich gehe jetzt seit einem Jahr zu den Veranstaltern einfach nicht mehr hin, weil das einfach ein Depp ist. Und so Veranstalter, die einfach wirklich Bands die Stange halten und sagen, es ist ein Besucher da. Wir haben ja auch gehabt, als wir, Fabi, weißt du, also mit der Rockband haben wir in Dresden gespielt und waren zwei Besucher da.
In auch Laden.
Ja, wir hätten aber 200 Platz gehabt. So.
Und
ja.
Ein Huhn.
Und ein Huhn. Und dann haben wir... Und dann haben wir das Sofa genommen, haben es eingestellt und dann haben die eine 2-Stunden-Show vom Feinsten gekriegt. Und so Veranstalter, da geht man halt dann wieder hin. Ja. Man darf dann nicht immer nur also der Kohle nachrennen und sagen, hey ja, aber es war halt einmal so, sondern man muss halt einfach so wirklich, es gibt ja die wirklich coolen Veranstalter und denen muss man dann, glaube ich, die Stange halten und da muss man ein bisschen treuer sein. Und Veranstalter, die sagen, ich muss das jetzt absagen, weil jetzt wenig Leute da haben, ich glaube, dieser längerfristig hat der keinen Spaß. Der möchte nur kurzfristig Kohle machen und einfach wieder zu den Leuten hingehen, die gibt es ja, mhm. Die Clubs und die Bars, wo einfach wirklich was passiert.
Wenn ihr mich als Podcaster und mein kleines Team unterstützen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr abonniert meinen Newsletter und oder kommt sogar auf Patreon. Da könnt ihr für kleines Geld mich und mein Team unterstützen. Als Dank bekommt ihr die Folgen werbefrei und meist vorab schon zum Hören. Die Links findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich habe ja auf Instagram Umfragen gemacht nach Fragen. Ich weiß, die Frage habt ihr schon zigmal gehört, die haken wir ganz schnell ab, aber ich möchte zumindest meiner Aufgabe gerecht werden, die Frage auch zu stellen, warum barfuß?
Die Legende ist so, dass einst ist man mit einem kleinen VW Passat mit 5 großen Menschen drinnen gefahren und stinkende Nike-Schuhe, Fußpilz. Das war, glaube ich, die Legende.
Okay, verstehe. Und ist bis heute geblieben?
Ja. Wir tragen keine Nike-Schuhe mehr, sondern
barfuß.
Was ich bei euch ja total spannend finde, sind ja auch so diese Marketing-Sachen. Ihr seid am Anfang mit Mopeds irgendwo hingefahren, dann Biergarten-Tour. Das ist ja auch super ungewöhnlich. Wer von euch hat die Ideen?
Alkohol.
Ja, viel kommt schon vom Stefan. Aber viel, also er hat da so einen Geistesblitz. Mhm. Dann stellt er den vor und dann wird zusammengeguckt meistens und dann wird darüber gesprochen und dann kommt irgendwas raus.
Wie lange wird diskutiert?
Ist eigentlich nicht so lang, weil du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, unsere Besetzung ist schon ein bisschen skurril und so und es gibt auch nicht viele Sachen, was wir machen können. Also wenn jetzt Corona, es war Corona-Zeit und das Einzige, was möglich war, war im Biergarten Hintergrundmusik zu machen und dann ist natürlich die Idee jetzt nicht so wahnsinnig, da wir da in den Biergarten gehen. Ja. Also, hey, das ist die einzige Möglichkeit und dann war es irgendwie noch strenger, dann hat man das nicht machen dürfen, dann hat man nur Hintergrundmusik ohne Eintritt, glaube ich, für eine Sportveranstaltung war möglich, wo die Sportler aber 1,50 Meter auseinanderhören. Und dann haben wir gesagt, welcher Sport gibt es, wo die Menschen keinen Kontakt haben und dann mit der 50 war es halt Yoga. Also haben wir halt dann Yoga-Konzerte gemacht.
Aber war eine geile Idee.
Ist super, aber wir machen ehrlich gesagt immer nur das, was möglich ist. Und mit Mopeds und das war halt so, der Nachbar war der Kellersteff bei uns unten und der hat halt einen Pullo gehabt mit 6 Mopeds. Da war klar, wir müssen eine Moped-Tour machen. Also ehrlich gesagt hat die Idee nicht so Wahnsinn. So nimm halt das, was du hast und dann mach Rambazamba irgendwie. Ja.
Wer ist der Band-Pessimist, der bei solchen Ideen immer gleich sagt, na, machen wir nicht, funktioniert nicht?
Der ohne Alkohol.
Also gibt es einen Band-Pessimist, der erstmal ein bisschen...
Ich glaube, Band-Pessimisten gibt es nicht. Es gibt so Leute, die, wenn der Stefan so eine Idee vorschlägt, dass man dann so sagt, so, dass man sich halt denkt so, wie soll ich das... Und dann machst du es und dann geht es natürlich aus. Und dann, aber Pessimismus ist überhaupt nicht im Spiel.
Okay. Ja.
Du hast Keyboard gespielt beim Yoga-Konzert, hast du davor noch nicht gemacht.
Bass sind gespielt, ja. Und da, ja, ich konnte es eigentlich nicht, aber hat sich ja bestätigt.
Es war nur ein Ton, mein Freund.
Und dann habe ich die Hold-Taste entdeckt, dann habe ich gar nichts mehr zum Tag gehabt.
So wie bei diesem Mr. Bean-Video. Ja, genau. Kennt ihr das? Ja. Wo auch die ganze Zeit nur einen Ton spielen und eigentlich... Ja, genau. Wenn ihr heute anfangen würdet, die Band zu gründen, was würdet ihr anders denn machen? Also es ist eine ganz andere Zeit, wir haben Social Media, das ist ja, Aufmerksamkeit funktioniert ganz anders.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, darf man nicht viel anders machen, weil wir können eigentlich die Sachen, die heute so gefragt sind, dass du Social Media gut bedienen kannst und so, das ist aussichtslos, dass wir da irgendwie einen Preis gewinnen in Konkurrenz. Und ich glaube, der Grund, warum die Menschen zu unserem Konzert kommen, ist einfach, weil wir gerne auf die Bühne gehen und uns da wirklich auch voll ins Zeug legen, dass wir und die Leute einen guten Abend haben. Und ich glaube, das haben wir damals so gemacht und das darf man auch wieder genauso machen, glaube ich.
Aber es ist spannend, die Frage, weil uns stellen viele Leute die Frage, ja, vor allem in England, wenn wir so sind, die stellen die Frage, wie seid ihr zu dem Konzept gekommen? Und ehrlich gesagt, das war nie ein Konzept, sondern einfach nur, welche Musiker gibt es gerade? Und ich habe gewusst, dass der Manu unglücklich ist in seine Dixie-Bands nach dem Studium. Ich habe gewusst, dass der Josie auch nicht so happy ist. So. Und dann habe ich gesagt, so, hey, lass uns halt miteinander was machen, was uns glücklich macht irgendwie. Also es war eigentlich nie so ein Konzept, sondern ehrlich gesagt, was ist möglich? Und was dann möglich ist, das haben wir, und das glaube ich ist unser Vorteil, haben wir dann immer alles gemacht. Also es war mir möglich, die ersten Auftritte waren in Gorazde steht bei einem Friedensfest irgendwie. Unten an der bosnischen, glaube ich, serbisch-bosnischen Grenze. Und einen Tag davor haben wir aber in Rosenheim irgendwie so ein kleines Familienfestel gespielt. Und es war einfach möglich, dass man das Familienfest bis 23 Uhr spielt. Und dann fahren wir die ganze Nacht durch, dass wir am nächsten Tag in Gorazde, quasi mit dem Auto, um 14 Uhr den ersten Slot vom Friedensfest. Also es war möglich, also haben wir es gemacht. Und ich glaube, so ist die Band dann durchgegangen. Es waren immer was für Möglichkeiten, dass wir uns geben, haben wir einfach alles gemacht. Und das ist auch das, was man, glaube ich, die Bands, die jungen Bands mitgeben kann, ist, hey, spielt's alles. Wir haben Kinderfasching haben wir gespielt, Kindergeburtstag in Hamburg, Oma, Seniorenheim in Minga, teilweise 3 Auftritte. Und das hat uns, glaube ich, dann zu der Band gemacht, die gesagt hat, hey, ja, wir möchten Musiker sein und wir spielen aber auch alles. Also Rambazamba.
Aber es ist total spannend, weil es sind ja viele klassische Musiker, Jazzmusiker, und ich erlebe das oder habe das damals erlebt nach meinem Studium, dass es dann welche oder viele gab, die gesagt haben, okay, jetzt bin ich studiert, Kindergeburtstag spiele ich aber nicht. Irgendwie. Glaubst du, dass das, oder glaubt ihr, ist das das falsche Mindset?
Ich glaube, du darfst auf gar keinen Fall das Musikantische verlieren. Egal, was du gemacht hast oder machst oder was du meinst, was du kannst eigentlich nur so sein, wirst du. Jeder hat bei uns in der Blaskapelle eingespielt. Und da gibt es halt die Standteil auf die Nacht, der 75er vom Hans. Da gehst du auf die Nacht hin und da kriegst du eine Brotzeit und das. Und Bier? Nein, und ich glaube, wenn man das Musikantische nicht verliert, dann ist es wurscht, was du spielst, weil du magst spielen. Und um das geht es dann am Schluss eigentlich. Egal, was man hat.
Ja, und Omas und Kinder haben, ist das schwerste Publikum, ehrlich gesagt. Also Kinder sind super ehrlich.
Kinder auf jeden Fall, ja.
Und Omas aber auch, weil wir haben dann auch schon, war das Steinerskirche in Oase, glaube ich, wo wir gespielt haben. Da waren ganz viele Omas in der ersten Reihe. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn es euch zu laut ist, sagt es, gell. Aber die wollten es nur härter und nur lauter haben. Das war die krasseste Techno-Party überhaupt. Also Omas und Kinder kann ich nur jeder Band empfehlen. Wenn du es da schaffst, dann schaffst du das andere.
Wäre das mal Idee, Altersheim-Tour?
Machen wir immer wieder mal, ja. Also es kommt immer wieder vor, dass es so Möglichkeiten
gibt. Wir sind ein Altersheim.
Das wollte ich so direkt nicht sagen, dass ihr natürlich jetzt auch irgendwann, aber...
Wir müssen unsere Freunde besuchen.
Aber gerade im klassischen Studium verliert man ja auch manchmal dieses Musikantische, weil ja, man wird ja schon drauf getrimmt, das muss alles genau so sein wie Aufnahme X und ja, nicht nebendran.
Aber ich glaube, die sind nicht mehr so stark. Also ich habe das Gefühl, bei uns war das noch so irgendwie, vor so 20 Jahren im Studium, da war das noch, glaube ich, krasse Trennung. Also was ich mitgekriegt, ganz viele Junge, die müssen den Horizont erweitern. Also wenn du Klassik studierst, du musst in Jazzbands auch sein, du musst ein bisschen mit improvisieren, du musst auch, was ja selber jetzt bei den Woodstock und so, du musst ja vielfältig sein, du musst Funk spielen können und trotzdem die Polka schieben im Flügel haben. Ich glaube, dass das ein bisschen aufgelockert ist, was sau wichtig ist, weil ich glaube, ein guter Musiker, wurscht ob er Jazzer ist oder Blasmusikant oder Klassiker, der hat einen Sinn für andere Musiken und hat einfach seinen Horizont den er erweitert. Und da gibt es, glaube ich, so Stilrichtungen gar nicht. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, gibt es ja keine Verbote, was man nicht machen darf oder soll, sondern ich glaube, man muss überall, ich glaube, der Reinhold Friedrich muss auch mit der Blasmusik mitspielen können. Und nur wenn er das kann, ist er wirklich ein guter Typ. Wenn er das nicht macht, dann ist er nicht gut.
Ich schicke das ihm und dann soll er, darf er da drauf mal antworten.
Ich hoffe, die haben schon Blasmusik gespielt. Ich weiß, dass er es kann.
Ah, okay, gut. Wer spielt von euch eigentlich noch im Verein daheim?
Also ich bin noch Mitglied im Verein. also mitspielen tatsächlich ungefähr einmal in 5 Jahren, weil es halt öfter nicht geht. Genau. Aber der Kontakt ist nach wie vor da und es ist auch immer sehr guter Check-in, wenn man sowas wieder sich holen darf und da wieder einfach so einen direkten Kontakt zu seinen Roots kriegt, dann gibt einem die, oder mir gibt es immer ein gutes Feedback, wie sich es auch spürt.
Und da lernt man immer wieder was Neues. Ich habe vor ein paar Wochen, mein Papa macht bei uns die Standteil aus für die alten Leute. Und dann hat er gesagt, du musst unbedingt mitspielen, wir haben keine große Trommel. Ich sage, ja geil, da bin ich halt voll am Start sofort. Das sind ja immer lustige Typen. Und dann ist wieder ein super Gespräch und einen schönen Abend.
Und man hört wieder neue Witze für den Tourbus.
Oh ja. Wie man es nicht gleich vergisst.
Habt ihr einen? Ein Witz? Tourbus, ja.
Ich habe einen Witz für dich. Was macht ein 10 Zentner schwerer Spatz auf dem Baum?
Keine Ahnung.
Jeep.
Okay. Genau. Bleib mal kurz beim Studium. Gibt es irgendwelche Dinge aus dem Studium, wo ihr sagt, okay, das nutzt mir heute noch was? Also jetzt abgesehen natürlich von dem Instrumentalen, klar, jeder hat das geübt und so, aber irgendwas Spezielles? Oder was hättet ihr euch damals gewünscht, dass es anders gewesen wäre? Und wenn es nur ums, wie blickig auf Musik ist?
Also ich fand ja, das Studium war quasi so wie Tinder für Musiker. Also ich hätte den Dettel nie kennengelernt, den Manu und die Leute, mit denen er jetzt Musik macht oder auch in anderen Formationen. Das ist so eine Clique geworden. Das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich im Studium gelernt habe. Also was ich wirklich mitnehme über jetzt, es ist ja 25 Jahre her oder wo ich angefangen habe. Mehr. Oh Gott. aber diese Wurzeln dahinter und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, mit denen mache ich immer noch Musik. Und das ist, glaube ich, das Coolste, was das Studium ist, weil das Studium musst du ja für dich machen. Wie weit du kommst oder nicht weit kommst, das ist deine persönliche Geschichte, aber dass du Menschen kennenlernst, die genauso brennen wie du, die mit manchen kann man nicht Musik machen, mit den anderen machst du es. Das ist quasi so eine Essenz gewesen damals und die hält an.
Aber das warst schon du, Jörg, du bist immer so krass offen in das Studium eingegangen. Also du hast dann schon, du warst gleich Schülersprecher bei uns, hast Partys veranstaltet, wo dann einfach 16 Löschzüge vorm Gasteig.
24 waren es, 24.
Der Jörg als ein Mensch, der keinen Alkohol trinkt und man meint einfach keine Partys macht, war der Veranstalter der Partys immer bei uns am Konservatorium. Also du bist schon ein Typ, der auf Menschen zugeht, das ist glaube ich ganz wichtig. Sonst wären so viele Verbindungen wahrscheinlich gar nicht stattgefunden.
Richtig, aber ich immer noch, also ich habe ja auch, glaube ich, 16 Schüler dazu gebracht, dass sie studieren und vorbereitet und zu denen habe ich alle gesagt, ihr werdet nie der beste Instrumentalist werden, aber ihr lernt ein Milieu kennen, wo sie einfach mit anderen Leuten Musik macht, sie sie zu Hause in dieser Dichte nicht kennenlernst. Das ich bin gerade aufgestanden und habe mich wieder hingesetzt. Das mache ich
nicht. Audiokommentar, ja.
Also was ich mir im Nachhinein noch mehr gewünscht hätte im Studium, war vielleicht noch so ein bisschen handwerklichere Herangehensweise, dass man einfach noch viel mehr macht.
Posaune, Alter.
Also wir haben ein Jahr lang so einen Nebenfachkurs Audioproduktion gehabt und das war so auch so eine Vorlesung, wo dann der Dozent halt erklärt hat, was ein XLR-Kabel ist und was ein Mikrofon ist.
Hier habe ich 4 davon.
Und das war halt schön gewesen, wenn es einfach einen Kurs gegeben hätte, wo man einfach da reingeschmissen wird und wo man einfach dann wirklich auch Musik produziert. Das hätte ich wahnsinnig schön gefunden, wenn man das da im Studium einfach dann schon in Berührung kommt und dass das einfach dann für einen selber auch nicht mehr so ein Riesenschritt ist, sondern dass man das schon mal gemacht hat und dann von da aus weiter starten kann.
Ja, oder dass einfach also eine berufsvorbereitende Maßnahme sein soll. Aber dass man im Studium nie was hört von Künstlersozialkasse, GEMA und was jetzt wichtig ist für einen Musikanten eigentlich. Das war ein reines Selbststudium, was man halt irgendwie. Nachgötter. Und das finde ich im Nachhinein ein bisschen schade, dass man da überhaupt nie was davon gehört hat eigentlich. Also ich weiß, dass sie irgendwann einmal ein Dirigent mit einem Taktstock Blutvergiftung geholt hat. Das sind so sauwichtige Sachen. Aber so die Dinge, die muss ich auf den Job vorbereiten, die hast du eigentlich nicht gehabt. Und das im Nachhinein noch nervt.
Keinen Dirigentenstab aus Blei und nicht ins Auge stechen.
Ich glaube, er hat sich an den Fuß eingestochen.
Richtig, beim Fuß.
Ja. Du hast ja schon mal so einen super Podcast gemacht mit Selbstorganisation.
Ja.
Den habe ich auch ganz spannend gefunden. Das war
hast
nämlich
du
cool.
Auch noch was gelernt?
Ja, tatsächlich. Also das ist einfach ein spannender Aspekt, der wo halt, wenn du das machst, dann fällst du da irgendwann auf die Füße, wenn du unorganisiert bist. Und da musst du halt dann irgendwann selber was da arbeiten.
Ja.
Aber es gibt auch das andere, wenn du zu früh organisierst und nicht spielst, dann haut es auch nicht hin.
Genau. Noch eine Zuhörerfrage. Auch in der Bandgeschichte schon länger her. ESC, ja. Das wahrscheinlich schon vermutet, gell, dass das heute auch nochmal kommt. Ob ihr enttäuscht wart zu sehen, dass es die Jury euch quasi nach hinten gewählt hat und eigentlich das Publikum ja voll auf eurer Seite war.
Also wenn man es jetzt so analysiert und so, und für uns war das wirklich das Beste, was passieren hätte können. Also danach, wir haben wirklich so viele schöne Emotionen mitgekriegt. Wir haben dann eine Deutschland-Tour gespielt. Wir waren in Bielefeld das erste Mal. Es waren, glaube ich, 2500 Leute das erste Mal in Ortschaften, wo man davor noch nie war. Also für uns war das total schön, weil man wahnsinnig viele Menschen dann kennengelernt hat und alle sind ein bisschen aufmerksam geworden auf uns. Was ist das für eine Band? Warum schauen die so komisch aus? Warum können die nicht singen und so? Das war irgendwie für uns total spannend, weil die haben dann in die Konzerte gekommen und nach dem Konzert haben sie gesagt, jetzt wissen wir, warum sie die Konzerte macht. Es geht scheinbar um Musik und um einen schönen Abend miteinander haben. Deswegen war das für uns ein voller Erfolg. Dass die Jury uns nicht einordnen konnte, ist auch ein bisschen logisch, ehrlich gesagt, weil ich glaube, so die Jurymitglieder, die da waren oder so, oder auch die ganzen deutschen so Pop-Menschen, die haben ja in einer krassen Blase drin. die haben ja jetzt, also nicht so den wahnsinnig brutalen Horizont, unterstelle ich jetzt einfach mal, den wir aber schon gehabt haben, nicht am Anfang, aber halt durch die ganzen Konzerte im Ausland. Wenn du mal am Sigurd Festival in Budapest bist und hörst verschiedenste Stilrichtungen, verschiedenste Musikantinnen, Musikanten von der ganzen Welt, dann denkst du, okay, es gibt ja da wirklich so eine Szene. Also das ist ja wirklich was Spannendes, wenn jemand anders ist, andere Stimme hat, das Instrument anders bedient. Das ist ja was Besonderes. Und bei uns ist so, was machst denn du da? Das geht ja gar nicht. Bei uns musst du halt in die krassen Pop-Raster drin sein. Deswegen hat uns das gar nicht so überrascht, ehrlich gesagt. Also überrascht hat uns dann schon, dass einfach so viele Leute wirklich Live-Musik im Fernsehen gefeiert haben, weil wir waren die einzige Band, die wirklich live gespielt hat. Und das, da haben wir natürlich auch ultra stolz drauf, als ein bisschen so doch schon kleine Anarcho-Blasmusikanten, da wir sagen, hey, also wir haben das ein bisschen schon, dass wir das halt durchgesetzt haben, Kinder, dass im Fernsehen einfach Live-Musik, wie es halt in England da ist oder in Frankreich immer noch stark ist, Live-Musik im Fernsehen ist toll, es ist spannend, es ist interessant, die Emotionen kommen übertragen. Und es muss nicht alles immer ultra perfekt und vom Playback sein, das ist einfach langweilig. Und jetzt war ich auch nicht mehr, was du gefragt hast, aber...
Ob ihr enttäuscht war, dass die Jury euch nach hinten gewählt hat?
Ich glaube, die Enttäuschung hält sich total in Grenzen.
Oder wart ihr froh, dass ihr gar nicht weiterkamt, weil so noch das Beste mitgenommen,
guter
Aufmerksamkeit?
Punkt, und guter Punkt.
Weil man kann ja auch untergehen dann.
Guter Punkt. Wir haben ja lang gestritten schon im Vorfeld. Herr Schreiber hat ja damals, glaube ich, geheißen, der ist super Typ. Und der hat gesagt, er möchte unbedingt, dass wir da teilnehmen. Und dann haben wir gesagt, wir spielen aber nur, wenn wir live spielen dürfen. Das war unsere Bedingung. Und dann hat er gesagt, okay, für Deutschland hat es irgendwie erklärt, dass das ist. Aber es steht sogar in den Statuten beim ESC drin. Es muss, die Stimme muss live sein. Aber das Playback muss vom Band kommen. Also die ganze Band muss vom Band kommen. Das ist einfach so drin. Also wenn wir es geschafft hätten, weiter zum kommen, hätten wir einfach nicht mehr live spielen dürfen. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir schon gemacht natürlich, weil es eine Ehre ist, für Deutschland teilzunehmen. Aber Playback spielen, das ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, vor allem für uns. Weil wir sind das nicht so schön, dass wir uns da hinstellen können. Und nur die Stimme, das ist bei uns das Schlechteste, weißt du, was ich meine? Lass uns wenigstens Trompeten spielen, aber
wir
nicht singen.
Wir riechen gut, aber das siehst du nicht.
Das sagt der Jörg, ja.
Mutig. Genau, ihr wart die Einzigen, die live bisher gespielt haben und ihr betont ja, dass Live-Spielen ganz wichtig ist. Wie blickt ihr dann auf die heutige Musikszene? Also so insgesamt auch im Pop, das ist ja, puh.
Wie blicke ich auf die heutige? Ja, schwierig tatsächlich. Also ich finde erschreckend, Malle-Trend, diese Musik abstoßend, ehrlich gesagt. Also, dass das so erfolgreich wird. Dass Stumpf-Trumpf einfach das ist, was momentan zählt. Finde ich absurd.
Ja, also Polka mit Four on the Floor finde ich schwierig. Wirklich.
Ja, aber auch so, wenn man schaut, also jetzt mal weg von dem Malle, aber es ist ja ganz viel Autotune, Texte sind ja super eindimensional geworden. Die Hälfte kann ja nicht mehr singen, behaupte ich jetzt einfach mal.
Es gibt wirklich eine schöne Geschichte. Also wir waren am Nova Rock, oder nein, Frequency war das in Österreich. War das letztes Jahr?
Das war vor drei Jahren, ja.
Vor drei Jahren, alles klar, okay. Zeit verloren. Auf alle Fälle waren wir noch am Festival und vor uns hat voll die geile, was war das, also Punk-Rock, da jetzt mal sagen.
Hardcore-Band.
Auf alle Fälle Gitarre, Schlagzeug, drei Mann mit irgendwelchen, die Gitarren haben angeschmissen und wir haben die schon ein bisschen beim Soundcheck gesehen und wir, wow, die müssen wir uns unbedingt anschauen. Die haben vor uns auf der Bühne gespielt. Und dann hat es aber irgendwie so Unwetterwarnung gegeben, alle haben weg müssen und dann haben wir wieder hingegangen. Und dann haben wir so, die Band hat noch nicht gespielt auf der Bühne und dann haben wir immer so Hintergrundgeräusche gehört, so I was dancing, na, na. Was ist denn da los? Dann haben die gesagt, ja, in der Show ist 60 Minuten timed, jetzt dürfen sie aber nur noch 30 Minuten spielen. Jetzt läuft einfach schon mal auf der Bühne das Playback durch. Die ganzen Add-ons, die ganzen Stimmen, die dazu laufen, weil sie müssen das durchspielen lassen. Sie können das nicht in der Mitte starten, aus irgendeinem Grund. Das läuft so durch, das ganze Ding. Jetzt ist das schon mal gelaufen, eine halbe Stunde. Weißt du, die zweite Stimme und dann wieder was näher dazu und dann die Bassdrum. Und wir stehen dann immer und sagen, ja, um Gottes Willen, ihr seid ja alles fantastische Musiker. Spielt doch einfach den Scheiß. Ja. Und dass man dann merkt, dass man bei so Festivals haben wir oft wirklich die Einzigen, die keinen Klick haben, keine so produzierten Computergeschichten im Hintergrund und das ist natürlich super traurig. Ich glaube, fürs Publikum ist das super schade, weil es sind fantastisch ausgebildete Musiker und die müssen dann noch jeden Tag den gleichen Rhythmus spielen. Das ist doch Hölle. Du merkst einfach Livebands haben, die dürfen einen Ton daneben setzen, die dürfen sich einfach singen, aber du merkst, dass die agieren für die. Ich glaube, um das geht es ja, die Festivals. Und das zum Singen, die Entwicklung ist natürlich super scheiße. Ja.
Aber geht es den Bands darum, dass es 1:1 klingt wie auf Platte?
Ja, aber das ist ein Irrglaube, finde ich. Also ich finde es eben gerade schön, ja, dass eben nicht klingt wie auf Platten, sondern dass man sich noch ein überraschen lässt, wie das dann live anders klingt und dass da irgendwie die Musiker sich ausleben können. Also ich gehe jetzt da nicht auf ein Konzert und will das Gitarren-Solo 1:1 wie von der Platten haben. Ich will, dass die was machen, ich will überrascht werden, ich will begeistert werden. Das interessiert mich überhaupt nicht, wenn das genau 1:1 genauso ist.
aber es ist vielleicht Ansichtssache. Lass mal so stehen. Ich weiß es auch nicht. Also ich freue mich auch immer, wenn ich eine Platte habe und dann Live-Arrangements höre und merke, ah, irgendwie ganz anders oder so. Also bin da auch eher auf der Seite. Wäre aber dann so ein Fernsehformat wie Sing Mein Song was für euch?
Super spannende Frage. Wir haben ja die Anfrage schon mal gekriegt.
Ehrlich?
Ja. Und wir haben das uns damals, das war vor 5, 6 Jahren oder so, wahrscheinlich einfach 8 Jahre, aber so lange gibt es das wahrscheinlich noch gar nicht.
3 immer.
Ja. Wir haben die Anfrage gekriegt und für uns, ehrlich gesagt, war es nur möglich, wenn die ganze Band da war. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir müssten halt dann einfach die anderen Lieder in unseren Sound spielen. Und dann haben sie gesagt, nein, die haben ja eine Backing-Band. Dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Die sind super, Wahnsinns, Profimusiker, aber die können das nicht so spielen wie wir. Sorry, wir brauchen eine Tuba, wir brauchen so eine verhunackelte Posaune, wir brauchen den ganzen Sound von uns, sonst geht das nicht. Und dann war es natürlich schon interessant, ehrlich gesagt.
Ja, vor allen Dingen aber auch eure Songs im Sound der anderen zu hören.
Oh je, können wir das bitte überspringen, weil wir kennen es ja selber schon nicht gescheit. Wir sind die anderen, das, stell dir mal vor, wer ist denn da dabei? Die Fanta 4 müssen das Trompetensolo vor Autobahn singen. Wir sollten das gehen.
Ja, oder einfach bayerisches Land, glaube ich schon. Aber das gab es in der ersten Staffel, als Andreas Gabalier da war und manche versucht haben, auf Österreichisch zu singen.
Ja, aber das ist auch kein richtiges Österreichisch, nicht, oder?
Nein, aber... Ha?
So Bussi, Bussi, Bärli, Mausi, das glaube ich, kriegt man so auch hin.
Zu dem kommen wir übrigens nachher noch. Ich würde kurz zum Album. Ich weiß, du hast in irgendeinem Podcast gesagt, dass dich das irgendwann, oder also vor allen Dingen dich, weil du die Promo-Sachen machst, nervt, immer nur über die Stücke zu sprechen, statt zu machen. Deswegen halten wir das kurz, das sollen sie die anderen Podcasts anhören, müssen wir heute nicht machen. Aber ich,
es ist... Verlinkt es einfach.
Genau. Alle anderen Podcasts. Es ist ja der Teufelstanz drauf. Und ihr wart ja damit quasi bei Babylon Berlin. Ich habe mich damals gefragt, als ich die Szene gesehen habe, wie viel Überwindung hat euch das gekostet, als Klischee-Bayer da auf dieser Bühne zu stehen mit zwei nackten Frauen in Lederhose links, rechts, dann noch jodeln. Also so wirklich, ich glaube auch noch Gamshut und so. Also es war ja alles dabei. Wie lange habt ihr darüber gesprochen?
Ein ganzes Jahr, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist ganz berechtigt die Frage von dir, weil wenn jetzt irgendjemand sagt, stellt euch doch hin und machst so den Jodelkönig so, bla bla bla, dann machst du das auch nicht. Aber in dem Fall hat mich der Regisseur von Babylon Berlin angeredet und hat gesagt, hey, ich hätte eine Idee für eine Szene und bitte sag nicht gleich Stopp, sondern hör da eine Stunde an, was ich drüber sage.
Eine Stunde lang?
Genau, dann hat er gesagt, geil, lass uns in 2 Wochen so 14 Uhr einen Termin machen, ich möchte das gerne erklären. Und dann haben wir einen Telefontermin ausgemacht, da bin ich im Garten, haben mich hingesetzt und dann habe ich gesagt, um was geht's? Er sagt, pass auf, es ist so, es geht so um die 30er Jahre, es hat damals wirklich Bandwettbewerbe gegeben und es hat damals wirklich also Polka-Acts gegeben.
Okay.
Und er wollte uns gerne halt das, dass wir uns so historisch das machen und er gibt sich die brutale Mühe und hat gesagt, kannst du mir da ein Stückel komponieren, kennst du ein Stückel machen? Er fand Jodeln so spannend, weil es gibt halt Jodeln auch in Südamerika, es gibt Jodeln in Amerika, eine krasse Szene, also auch vor die 30er Jahre, lustigerweise. Und dann hat er mit mir das Stück so miteinander, ehrlich gesagt, haben wir da ganz viel telefoniert und ich habe es ihm wieder hin und her geschickt und dann hat er gesagt, schau mal, wie machen wir das mit der Ausstattung und wenn du dann so mitgenommen bist in die Reise und so wertgeschätzt wirst, dann machst du die Sachen mit, weil du verstehst, wo du hin möchtest. Und die Szene ist ja so, das schauen ja nicht nur Menschen, die Labras Panda kennen, sondern das ist ja weltweit.
Ja.
Und da man dann so ein historisches Battle abgibt von der Blasmusik, was die wirklich damals, die sie ein bisschen anbietet haben, die einfach eine Show gemacht haben, damals, wo einfach dann auch Giraffen auf der Bühne waren in das war für uns super spannend und wenn du wertgeschätzt wärst, machst du so Sachen, genau.
Aber die Frage ist ja, ob der Zuschauer weiß, war das wirklich so? Also und ab wo ist das wieder Fiktion? Das ist natürlich dann die große Frage.
Absolut, aber ich glaube, das Beste ist, wenn man sich da mal was traut und vielleicht so überspult und überspitzt macht, so, als wir das mal immer probiert so zu gefallen und noch nicht aufzufallen irgendwie. Also ich glaube, die machen das schon gut und die geben sich wahnsinnig viel Mühe. Ich war vor den ersten Staffeln war ja ein großer Fan, so, dann ist es eher ein bisschen brav und dann am Schluss aussehen. Aber Teil von so einer Fernsehserie zum Sein, das ist ja da um die deutsche Geschichte ein bisschen so, das ist natürlich schon eine Ehre für uns und das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja.
Also ich habe mir die Szene nicht mehr explizit angeguckt, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist doch da irgendwie SA-Aufmarsch und dann Prügelszene und so. Und wenn ihr jetzt...
Das war natürlich nur Add-on. Es war natürlich fantastisch, dass die Nazis da auf die Köpfe einschlagen. Das war natürlich perfekt. Also das passt zu uns natürlich perfekt.
Ja, ja, aber wenn ihr jetzt trotzdem die ganze Serie und auch die Szene nehmt mit dem Blick von heute, was jetzt gerade so politisch passiert, macht das was mit euch? Oder wie blickt ihr generell jetzt gerade so drauf?
Wimpe ist unser...
Politiker.
Ja, und unser Diskutierer, der ist unser Brain.
Ich stelle jetzt zwischen der Szene und dem, was ich gerade so wahrnehme, stelle jetzt keine Verbindung her. ich kann es nachvollziehen, dass es viel Leute so geht, glaube ich, dass die Verbindung da ist. Aber zugleich, glaube ich, ist das auch die beste Chance, dass das, dass da so eine Erinnerung da ist, dass vielleicht diesmal die Reise in eine andere Richtung geht. Also es ist krass, was gerade passiert. Es ist aber einfach auch der Triebmotor ist, glaube ich, einfach die Angst und die Hysterie, dass viele Leute gerade einfach unsicher sind, in welche Richtung das geht und deswegen passieren einfach aus Angst raus Sachen, die man rational nicht so nachvollziehen kann.
Welche Chance haben wir als Blasmusiker auch im Verein dagegen was zu tun, dass das wieder alles ein bisschen friedlicher wird?
Zusammenhelfen, glaube ich. Man merkt es bei den ganzen Veranstaltungen, wenn du jetzt im Dorf lebst, da gibt es meinetwegen im Gemeindekalender stehen 15 Veranstaltungen oder 20 Veranstaltungen und da ist das ganze Dorf plötzlich am Start und hilft. Und da ist völlig wurscht, wer jetzt was wollt oder wie der, du weißt das ja alles gar nicht. Ja. Und es ist aber plötzlich auch gar nicht wichtig. Es ist wichtig, dass jetzt der wo gesagt hat, er bringt das Grüß, dass der das auch da bringt und dann helfen 10 andere mit, die Steine auszutragen. Und am Schluss hat man gemeinsam was geschafft, das war einfach einen befriedigt und man sagt, hey geil, jetzt kann die Veranstaltung laufen. Und das ist bei jeder Veranstaltung so, dass halt alle Vereine mithelfen. Natürlich wirst du da den einen oder anderen drinnen haben, der wo halt politisch nicht deine Meinung vertritt oder der wo halt auch in die andere Extreme geht. Aber in dem Moment, wo wir miteinander was machen und wir reden, dann merkt man das nicht. Und ich glaube, zusammenhelfen ist das Allerwichtigste in dem Ganzen.
Er steht auch auf.
Ich bin aufgestanden.
Zu Recht.
Wenn wir schon bei Dorffesten bleiben, wie wichtig ist für euch Tradition?
Ich finde Tradition sehr wichtig. Aber ich finde es auch wichtig, dass jeder sie die Tradition so weiterentwickelt, wie es für sich selber annehmbar und gut ist. Also ich halte nichts davon, dass man auf eure Traditionen, weil es 1925 so war, dass man das immer noch so macht, sondern ich glaube, dass Tradition immer weiterentwickelt werden muss. Und aber so die Wurzeln hat man schon bei der Tradition von daheim. Also ich. Das.
Ich finde Tradition auch wichtig, solange es nicht auf das haben wir immer schon so gemacht,
genau.
Die Tradition geht. Gebe ich da komplett recht.
Und der Hirs hat wirklich, das muss man erklären, hat die fescheste Oma, die es auf der Welt gibt. Hirs, seine Oma hat ein Trachtengeschäft und die hat jeden Tag die Tracht da und ist sogar, glaube ich, die macht so Schneiderkurse und sowas. Ist wirklich, also wirklich eine brutale Trachtenwahnsinns, wie sagt man da, Queen. Und die ist aber offen. Also okay. wenn ich da so reingehe und habe meine Lederhosen mit meinem Hemd an und so und bin verhaut beieinander, sagt hey Stefan, Christi, der Mensch ist ja der Wichtige, wie dass du perfekt, weil sie hätten wahnsinnig gerne natürlich, dass ich perfekt ausschaut, warst du so richtig mit Hemd und Schürcherl und dann was auch immer. Aber sie akzeptiert und das finde ich, das ist das schöne Ausleben der Tracht. Wenn jemand sich schön anzieht und es genauso macht für ihn und er möchte es ganz sauber haben, aber er akzeptiert alle anderen auch. Und dann haben es für mich so Vorbilder und dann kann es der Gautrachtenvorstand sein, wenn der offen ist, finde ich es fantastisch. Ja. Das war nicht die Frage, sorry. Aber der Oma ist so inspirierend, deswegen.
Aber wenn wir bei Trachten
sind. Ich stehe ein bisschen auf der Oma.
Ihr Boss, sie aber auf die.
Was hier rauskommt. Weil wir gerade bei Trachten sind, wir hatten es vorhin schon beim Herlaufen. Wie findet ihr das, wenn jetzt, also wir sind jetzt in Mainz, nicht mehr in Bayern, wenn hier am Oktoberfest plötzlich die Tracht rausgeholt wird?
Da darf jetzt die Oma zuwider werden. Nein, es ist aber offen irgendwie. Ja, es ist halt. Es ist halt eine Faschingsveranstaltung im Endeffekt, nur zu einer anderen Jahreszeit.
Ja.
Und
würde ich auch so sehen, ja.
Mir ist das persönlich ziemlich sacke, wo ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn jemand es nicht schafft, einen Hosenträger über Kreuz anzuziehen, ja, dann ist es halt so.
Aber du musst sagen, wir sind ja, wie wir es aufs Oktoberfest gingen, haben wir meistens die einzigen Jeanshosen, lustigerweise. Und wir werden aber trotzdem vor alle akzeptiert. Also ob das jetzt Australier sind mit einem Gummibärli-Kostüm oder ob da die Krokodilschlange kommt irgendwie, man hat tolle Gespräche, nette Menschen. Also so geht es mir, dass ich blöd angemacht worden bin oder so, ist mir am Oktoberfest ehrlich gesagt noch nie gegangen.
Wie wichtig ist Heimat für euch?
Ja, ich glaube Wurzeln sind wichtig, dass du irgendwo einen Platz hast, wo du deine Kraft rausziehen kannst. Das ist sehr wichtig. Ob das jetzt ein Ort ist oder nur kleiner Platz oder ob du die Leute im direkten Umfeld dazu brauchst oder ob das ein ganzes Land ist, das ist für jeden ein bisschen was anderes, glaube ich. Aber den Platz braucht ja jeder.
Also für mich ist schon wichtig, meine Familie daheim zu haben. Und das ist für mich meine Heimat. Und ob das jetzt in Neubayern ist oder im.
Ob du mehrere Familien hast?
Nein, ob. Also, wo die.
Oder in
wo
Australien die Familie.
Ja.
Ja. Nein, also, mit der Zeitumstellung geht's, gell?
Nein, ich finde, Heimat ist kein Ort, sondern das kann überall sein.
Weil ihr singt ja schon auch viel über Heimat, über das Lebensgefühl. Das machen auch andere Künstler. Wir waren ja vorhin schon beim Herrn Gabalier. Ja. Der macht das ja auf eine sehr spezielle Art und Weise. Habt ihr manchmal das Gefühl, dass dieses Heimatding auch falsch ausgelegt wird? Oder ist das einfach nur eine andere Sichtweise von ihm? Oder, ja?
Ich glaube, da haben wir jetzt können wir den Bogen wieder schließen. Also das hängt immer von den Leuten drauf, Tom. Also wir müssen, da wo man daheim ist, da passt es einem natürlich normal mit den Menschen auch super. Und ob das der Nachbar ist, ob das der ist, der wo da vorne wohnt, 3 Kilometer weg. Aber ich glaube, wenn man sie trifft, dann ist das super. Und das Wichtigste ist, Heimat ist da, wo man zusammenhäuft und wo man sich geborgen fühlt.
Ja, was schon spannend ist, also wir haben uns mal zusammengesetzt mit dem Florian Silbereisen, gell?
Ja.
Weil das natürlich schon, wir haben immer so die ganze Zeit gesagt, ja, es gibt keine Fernsehsendungen nicht, es gibt ja nichts. Und so gesagt, es gibt doch die Fernsehsendung, es gibt ja da das Festjahr 1000 Lichter oder ja. Gibt es am nächsten Tag Festjahr 1000 Nichtlichter oder was ist das? Es gab ja schon die Sendungen und haben gesagt, wir setzen uns mal zusammen einfach so und schauen wir mal, ob es eine Möglichkeit gibt, da live Musik zu machen bei so Sendungen. Vielleicht können wir genauso sein wie beim ESC, vielleicht dürfen wir sein. Und dann haben wir uns mit ihnen zusammengesetzt, mit dem Produzenten, mit ihm und es war total schön, weil die waren total authentisch und die waren ehrlich und die waren nett zu uns. Also die haben halt ihre Vorstellung. Sie haben gesagt, wenn sie da spielt in der Sendung, dann springt sie von dem Haiwagen runter, dann ist wirklich Close-Up auf die Zechern, auf geht's und dann Playback, los geht's. Wenn in die ersten 10 Sekunden müsst ihr alle dann sofort Posaunist, weil der schön ist, weißt du, was ich meine? Dann haben wir gesagt, hey Jungs, so nicht. Wenn dann spielen wir vor der Halle, weißt du, vor der Güterhalle, ja. Hinten bei den Mülltonnen, so können wir einfach so sagen, aber wir können nicht das heimattümmelige, schön alles Wahnsinn Disneyland in Bayern da stehen. Und die waren aber total höflich und nett und dann haben sie gesagt, sie schauen sich mal ein Konzert an. Dann waren wirklich Silbereisen mit seiner Crew da und dann finde ich, dann ist das, hat das auch wieder die Berechtigung, wenn die Leute nett sind, wenn die authentisch sind und es so machen, wie sie es machen, aber halt einfach so sind. Dann finde ich ja beim Silbereisen das nicht komisch, da läuft ja der Schmalz vom Dings aus. Aber wenn der nett ist und höflich ist zu Menschen und es ist sein Lebensgefühl und es ist authentisch, dann finde ich, dann passt das. Ja. Ich muss mir es ja nicht anschauen.
Ja, ja.
Aber ich habe einen Respekt vor ihm, der das so macht, wie er es macht. Wenn es aber so aufgesetzt ist, dass du merkst, es macht jemand nur so, entweder für die Kohle oder nur für die Leute und du spannst schon, hey, das ist eine falsche Nudel, weißt du, ich meine, der lebt das nicht im Richtigen, dann finde ich das Bullshit. Aber dann ist es genauso, Fabi, das können ja auch Punker sein, die dann so tun, wie wenn sie Punker sind, aber im normalen Leben haben sie so Business-Punks und laufen nur mit der Krawatte umeinander und tun aber, weil es einfach gerade angesagt ist, sind sie ein bisschen cool, das ist dann genauso schlimm. Das ist wurscht, welche Schade das ist.
Ja, ich glaube, das ist das, die Authentizität, also dass man so ist, wie man ist, das ist wichtig in der Musik auch. Also immer, wenn sich wer verstört, und das ist was mich auch immer ein bisschen stört, wenn es fake ist. Und das ist, Social Media ist ja meistens, es ist so viel Fake einfach. Es ist einfach nur Selbstdarstellung, irgendwas da, was man eigentlich nicht ist. Und das ist eigentlich das, was nicht sein soll. Man soll das machen, auf was man Bock hat und das irgendwie nach außen tragen.
Jetzt müssen wir gerade den Bogen wieder zur Heimat irgendwie raus.
aber wurde nichts mit dem Silbereisen? Also, die waren da und waren nicht so begeistert? Oder kommt da noch was?
Nein, das war aber auch cool, weil wir haben uns dann so verabschiedet und wir haben beide gewusst so, es ist Respekt da auf beide Seiten, aber wir werden noch nie miteinander Show machen können, leider. Das funktioniert nicht. Aber es war irgendwie, ich habe da ein kurz positives Gefühl noch.
Weil aber ich hätte es geil gefunden, ihn mal mit euch zu sehen.
Du, vielleicht passiert. Du weißt ja nicht, was noch passiert. Fans.
Oh, gibt's da was Neues bei euch?
Ja, ja. Kriegst einen Link.
Ihr wart ja schon überall auf der Welt unterwegs. Welches Land hat euch kulturell am meisten imponiert?
Also die krasseste Erfahrung war die erste Welttour 2017, weil einfach da geballt so viel in so kurzer Zeit passiert ist, dass eigentlich kulturell gar nicht mehr zum Schaffen war irgendwie. Also es sind eigentlich alle Eindrücke irgendwie zu einem Eindruck geworden. Und das, glaube ich, hat mich am meisten beeindruckt, dass die kulturellen Eigenheiten, die man schief findet, die passieren immer aus einem konstruktiven und positiven Lebenseinstellungen raus und die passieren in jedem Land auf verschiedene Weise. Und das ist meine Wunschvorstellung eigentlich, dass halt diese positiven Sachen halt überwiegen. Und wo das dann herkommt, ob das jetzt ein Volkstanz aus Peru ist oder so eine japanische Feng Shui-Bauweise, das finde ich alles wahnsinnig spannend und beeindruckt mich. Und ich glaube, der ganze Scheiß ist auch überall auf der ganzen Welt gleich. Die Sachen, die aus Negativität raus passieren, gibt es auch überall. Und wir haben da halt das Privileg, dass wir meistens in Situationen irgendwo hinkommen, wo wir mit den Leuten von dort zusammen wahnsinnig positiven Moment erleben dürfen, das uns für unser ganzes Leben inspiriert auch und uns zu, ja, ich glaube, auch zu ausgeglichenere und freundlichere Menschen gemacht hat.
Er steht auch auf, ja. Er setzt sich wieder. Applaus.
Ja, ich glaube auch, dass die Erkenntnis von der ersten Welttour, oder wir haben das zweimal machen dürfen, war, egal wo du hinkommst, wenn du einigermaßen offen bist und auf Menschen zugehst, dann kriegst du genau dieselbe Offenheit, egal wo du bist auf der Welt. Und es gibt ein paar Politiker, Arschlöcher, die so Sachen ausmachen untereinander und wo dann Bomben irgendwo hinschmeißen, aber ich glaube, die Menschen untereinander kamen auf der ganzen Welt wahnsinnig gut miteinander aus. Und das war für mich schon schön zum Sehen. Also, was ich nicht so schön gefunden habe, war tatsächlich Hawaii. Wenn du so siehst, wenn so reiche Amis da so eine Insel für sich in Anspruch nehmen und die Einheimischen da wegdrucken. Aber insgesamt kommst du, glaube ich, echt auf der ganzen Welt klar mit anderen Leuten. Und das gehört eigentlich passiert.
Ihr habt ja gerade das neue Album raus. Nach dem Album ist ja meist schon wieder vor dem Album. Welche Musikwelten entdeckt ihr gerade so für euch? Jeder privat.
Was sagst du hier?
Mexikanisches Tuba spielen.
Ja. Mexikanisches Tuba spielen, okay.
Ultra beeindruckend. Kein Mensch auf der Welt, außer die Mexikaner. Das ist unglaublich.
Ich war vor 2 Jahren, habe ich in Mexiko Urlaub machen dürfen, so einen Monat lang, und bin da sehr intensiv in die ganzen Kneipen und Cafés umeinander. Und da läuft halt wirklich so in Bars, so wie wir jetzt gerade sind. Wir sind ja in einem schönen Biergarten und es läuft Musik. Aber da läuft halt jetzt so eine Soft-Spotify-Playlist, tut kein weh. So. Und es ist in Mexiko anders. Da laufen nur Regionale und jede Nummer hat irgendein Tuba dabei und irgendwelche Bläser. Und die sind so stolz drauf. Und es ist nur entweder kolumbianische, südamerikanische, brasilianische, mexikanische Musik, und es macht so wahnsinnig viel Spaß. Und das kann man jedem Blasmusik nur, also so Blasmusikanten, einfach fahrt nach Mexiko, sitzt in der Bar rein und ihr habt Tuba, Brass, Fire ohne Ende, und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das entdecken wir schon, das stimmt. Also vielleicht auch stilistisch. Wir brauchen jetzt einen enger Tuba-Sound in Zukunft. Wir brauchen kleinere Tuben.
Genau.
Und größere auch gleichzeitig.
Und mehr. Bei euch irgendwas, was ihr gerade neu entdeckt?
Na, ich gehe eher wieder zurück. Ich höre mir wieder eher gerade meine alten Platten an. Alte Punk-Platten, alte Metal-Platten. Tatsächlich. Aber hast du einen Tipp für mich?
Ich?
Irgendwas, was dich gerade in der letzten Zeit irgendwie geflasht hat, was du jetzt sagst, hey, schau, das
also
ist voll geil.
Also, was mich tatsächlich seit einem Jahr ziemlich flasht, ist Lawrence, die Band.
Die kenne ich, das ist so eine Sängerin, oder?
Sängerin mit Bruder, genau, ja. So eine Soul-Pop-Band.
Ja.
Habe ich schon live gehört, tierisch.
Ja, die sind super, gell?
Tierisch.
Ja. Ja. Ich war letztens auf dem Cory Wong-Konzert.
Ja.
Hab mich, es ist so eine Nerd-Sache natürlich, aber
fantastisch.
hat mich beeindruckt, war sehr cool.
Ja, und die Burger-Band war geil.
Ja, genau, und dann haben wir die Burger Patrol oder so. Haben die Burger Patrol, so eine amerikanische Hardcore Band, okay. Haben wir sie angeschaut. War fantastisch, super.
Okay.
Ja, geile Live-Band einfach. Ja. Drei Menschen auf der Bühne, die waren bei uns in Traunstein, ein kleiner Club, und Fabio und ich waren und ich habe vor der ersten Nummer durchtanzt, was selten ist. Ich bin eigentlich der Typ, der hinten steht, so mit der Halbe, aber wir haben durchtanzt zum Metal, was eigentlich meine Musik ist, aber so geile Live-Band, vielleicht kannst du es auch verlinken, weil das ist wirklich eine super geile Band.
Ja, also generell, wenn was live kickt, dann ist es einfach schön.
Was war das enttäuschendste Live-Konzert, das ihr besucht habt, wo ihr gedacht habt, jetzt wird's, und dann
Ich war großer Guns N' Roses Fan und bin dann...
So enttäuschend.
Es war wirklich enttäuschend und bin noch aufs Novarock damals gegangen und die haben gerade eine Reunion gemacht und das hat dann mal Slash nicht gespielt, sondern ein anderer Gitarrist und Axl Rose war nicht in Höchstform. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht, weil ich habe Großes erwartet und wurde maßlos enttäuscht. Okay.
Und bei dir? Das enttäuschendste Live-Konzert. Boah!
In Mainz.
Ich hab mir tatsächlich noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich mache mir ja nicht über meine eigenen Gefragen Gedanken.
Wir haben mal Bloodhound Gang gehört auf einem Festival und ich war als pur tierischer Bloodhound Gang Fan. Also wirklich. Und dann haben wir auf so einem Festival in der Nähe von Berlin, glaube ich, war das. Und dann sind im Hintergrund sind die ganze Zeit Sprüche abgelaufen, so vielen Dank an die Veranstalter, dass die schiersten Weiber in die erste Reihe gestellt haben. Und das war zwar lustig, aber das Konzert war so dermaßen schrecklich grauenhaft und ich habe mich wirklich gefreut wie ein kleiner Schulbub drauf. Aber so nach einer Viertelstunde, man hat es nicht ausgehalten. Also Bloodhound Gang war für mich das Schlimmste.
Für dich?
Ich kann nur das Beste sagen.
Nein, was ist das Beste?
Also Foo Fighters haben bei uns in Übersee mal beim Kimsey Rocks gespielt und ich mir denke, okay, Foo Fighters haben so einen Day Off gehabt irgendwie, waren davor, in Zürich und am nächsten Tag in Wien und dazwischen Übersee, weißt du, bei uns so eine kleine Ortschaft. So. Und ich mir denke, die haben bestimmt keinen Bock und so. Und dann haben wir Eröffnung, haben wir machen dürfen, so waren vier Vorbands, wir waren auch nicht, die erste natürlich, und dann haben die gespielt. Und dann haben die wirklich so 2,5 Stunden nicht mehr aufgehört und haben Gitarren rumgeschmissen. Und Dave Grohl hat gesungen wie ein Wahnsinn. Ich bin unten gestanden und so, warum gibt es ja alles für uns? Also und nur mehr. Und das war dann so ein Ding, hey, fuck, wir möchten das auf der Bühne. Also oft schaffen wir es auch. Man mag, egal wo man spielt, man gibt alles und nur mehr und haut nur irgendwas zusammen und schmeißt irgendwas um. Und das war so beeindruckend, dass das so wirklich Riesenstars einfach alles feiern noch haben. Und das Konzert werde ich nie vergessen. Also da bin ich immer noch total high davor. Ich möchte es sofort wieder erleben.
Also ein Erlebnis habe ich 2012 gehabt mit Seed tatsächlich. Also das ist in meiner Jugend, hat mich das gar nicht so berührt. Und dann war ich 2012 auf einem Seed-Konzert und die haben mich...
War ja nur bei Jugend, oder? 2012.
Na. Sicher. Na.
Er steht auf, verbeugt sich.
Wenn wir schon bei Live-Bands sind, ihr seid ja auch eine brutale Live-Band, wie probt ihr? Also wie bereitet ihr euch jetzt auf sowas wie heute Abend vor? Also wie lange probt ihr vor der Tour?
Ja, du sagst es eigentlich schon, also Live-Band, du musst es live machen. Also du kannst es nicht proben, das Adrenalin, die Menschen, das Wetter, irgendwas funktioniert nicht, der In-Ear links ist kaputt, der kleine Zeh tut weh. Du hast Liebeskummer und sowas, du musst es live wirklich auf der Bühne, und deswegen auch der Tipp an alle jungen Bands, einfach nicht im Proberaum oder mit CDs Zeit verschwenden, einfach sofort spulen, auf die Bühne gehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo du Live-Musik, glaube ich, wirklich trainieren kannst. Das sind einfach viele Konzerte machen, und ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Aber seid ihr noch selbstkritisch? Und wenn ja, wo sagt ihr, okay, da müssen wir einfach immer noch ran? Oder habt ihr euren Weg eigentlich schon so gefunden?
Na, wir haben heute schon, bevor du gekommen bist, haben wir eine Stunde mit die Blechbläser einfach so in einem Kreis gestanden und haben Atemübung gemacht und haben die letzten Konzerte besprochen und haben gesagt, was noch besser. Also das ist jetzt auch klischeehaft mäßig, aber wir sind erst am Anfang, ehrlich gesagt, so, wo wir uns entwickeln können. So, es gibt so viel, wo man auf der Bühne, wo man musikalisch einfach arbeiten kann und da...
Also zum Beispiel, weil jetzt jeder sich wahrscheinlich draußen fragt, okay, die sind so lange zusammen, die spielen so große Festivals, was gibt's? Wo er sagt, dann wollen wir uns noch mehr entwickeln.
Ja, also der Blechbläserklang, vor allem wenn du halt so fünf geile Blechbläser hast so am Start, das ist natürlich, das macht der Welt auf so. Und du weißt ja selber, das kann manchmal klingt irre geil und manchmal klingt es halt schrecklich so. Und auf der Welle reiten, dass es irgendwie okay ist oder dass man das Coole einfach wieder hinstellt. Du musst jetzt, die Atmung muss passen, dein Körpergefühl muss passen, du musst gut drauf sein, die anderen müssen genau mit dir mitziehen. Wir haben so eine kleine Fußballmannschaft, die dann immer sich gegenseitig so ein bisschen wieder pushen muss. Ja, und das, glaube ich, das ist das wahnsinnig Spannende bei Labras Banda. Das ist wirklich, der Weg fängt für uns, ehrlich gesagt, so vor der Arbeit, wo du gerade sagst, täglich fängt bei uns, ehrlich gesagt, erst an. Und das ist wahnsinnig spannend, was man aus so einem Klangkörper wirklich rausholen kann.
Ihr steht auf. Alle stehen auf, es wird geklatscht.
Ich glaube, die Kunst ist schon, dass man einerseits an sich selber arbeitet, aber dann die Position, wenn man zusammenspielt, auch verlässt. Also das ist gerade mein Ding. Also ich bastel schon, also ich glaube, jeder von uns bastelt an sich selbst ein bisschen rum. Und du musst halt, wenn man dann zusammenspielt, also außer der Dettel natürlich.
basteln gerade an sich rum, alle stehen auf, alle setzen sich wieder hin.
Ich glaube, dass man einfach dass man locker lässt und einfach laufen lässt. Und
wie lange hast du im Schnittraum schon dir bucht? Wie lange musst du da mal anschneiden? Ja. Das dauert ja Wochen.
Ich lasse das eins zu eins so. Nur so wird es authentisch. Habt ihr einen Tipp für Bands, also auch gerade für Blasmusiker, was Timing betrifft?
Ich habe keins. Ich habe kein Timing.
Du kommst immer zu spät?
Nee.
Jörg ist Liedtrompeter, der muss zu spät kommen.
Also. Irgendwann spiele ich, aber dann ist es super.
Dann ist geil und laut.
Nee. Es geht um Timing.
Ja, danke. Timing drinnen, ja. Ich habe letztens mal eine ganz coole Übung entdeckt, die finde ich ultra lustig. Die wollte ich eigentlich nur zeigen. Du stellst den Metronom, wenn du uns hast, das, wo es so weit oben geht, auf 10.
Okay, ja.
Und du musst die Viertel jetzt mal erwischen beim Klatschen. Mhm. Alle 6. Genau, 6, Hans. Richtig.
4, 5.
Spät. Aber Timing, es ist, Metronom mitspielen ist schon gut, aber das Schöne war dann, wie mit dem Feeling, das Mikro-Timing zum Erwischen. Das war so das Ziel.
Aber und wie trainiert ihr das als Band?
Also der Hirs ist da ein schwieriger Ansprechpartner.
Ja, ich bin da wirklich schwierig.
Der Hirs hat, glaube ich, mit 11 Jahren hat er schon angefangen, mit Cubase Aufnahmen zu machen. Also ich glaube, Aufnahmen sind wahnsinnig spannend fürs Timing. Dich selber aufnehmen und dann hörst du die an und du fühlst dich wie der Gott, weil alles Wahnsinn war. Und dann hörst du die an und denkst dir, okay, da ist ja gar nichts da. Und dann spielst du auf der Spur mal eine zweite drauf oder du machst mal einen Rhythmus auf der eigenen Spur. Also das habe ich wahnsinnig spannend gefunden, wie der Manuel vorher schon gesagt hat, das machst du im Studio eigentlich nicht. Aber wenn du die mal aufnimmst und schaust, wo bist du rhythmisch eigentlich und du hörst die an, ich glaube, das ist schon ein Game Changer, ehrlich gesagt.
Ich glaube ja, was man im Studium oder meistens im Instrumentalunterricht lernt, ist, dass die Noten das Absolute ist. Also man versucht immer das perfekte Abbild der Noten zu spielen, dass es perfekt. Also ich spiele auch viele Produktionen, so Klassik oder so im Theater, und du versuchst wirklich perfekt das abzugeben, wiederzugeben, was da dasteht. Also eigentlich gar nicht, dass man Musik macht, sondern eine Repro zu machen. Und das Geheimnis hier an der Blasbande ist ein bisschen, und das fordert der Stefan ohne Ende ein, dass man nicht versucht, perfekt das abzugeben für sich, für Notenständer, sondern dass wir zusammen Musik machen. Und das ist ein bisschen vielleicht das Geheimnis, dass wir zusammen eine Time finden, dass wir zusammen Musik machen, dass wir zusammen ein Blending finden, dass wir zusammen eine Bandsprache haben, und das zu jeder Sekunde und nicht, dass man sagt, ja, ich habe jetzt das F gespielt, es kommt eine Pause, es kommt wieder ein F, und dann immer so einen Haken hinsetzt für sich. Also ich glaube, wir müssen... Nee, F1, das mit 1. Nee, also ich glaube, wir versuchen auch jedes Mal, wenn wir spielen, zusammen zu spielen und nicht jeder für sich seinen Ton. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die Größe, dass wir immer online sind, dass wir das immer zusammen machen.
Wie viel ist am Abend Impro?
Jeder Ton. Nein, es passieren bei jedem Stückel ganz andere Sachen. Also auch wenn wir die Stückel schon 100.000 Mal gespielt haben, das ist, also es ist in uns drin, wir wissen, was passiert, aber wir wissen nicht, wir Musiker jetzt halt auf die Nacht drauf sei werden, und das ist jetzt unsere Aufgabe, glaube ich, dass wir da, wie der Jörg vorher schon gesagt hat, auf einer Welle irgendwie eine Welle finden, wo wir gleichzeitig drauf surfen.
Ist ja wieder ganz praktisch, dass bei uns kein Computer im Hintergrund mitläuft. Und ich glaube, eine große Stärke von Labrasbanda ist wirklich, dass man sich auf die Begebenheiten und auf das Publikum sehr, sehr einstellt. Also heute ist ein schönes Open Air mit so viel Leuten. Morgen ist eine krasse Bierzeitparty. Das wird morgen ganz anders sein wie heute. Also natürlich sind die Songs schon irgendwie so, wie sie jetzt sind. Aber so das ganze Gefühl und natürlich sind ganz viele Impro-Teile auch drinnen. Aber im Endeffekt ist das jeden Abend eine andere Begebenheit, auf die man sich einstellt, und wir versuchen das halt zusammen zu machen. Und das ist ein großer Teil von unserer Probenarbeit, dass man ein gemeinsames Gefühl entwickelt, wie man den Song jetzt gerade interpretiert. Und ich glaube, das ist voll Improvisation.
Und dann gibt es ja die Rhythmusgruppen.
Das ist auch von der Begebenheit.
Also ich verstehe diesen Seitenhieb jetzt nicht. Also.
Das ist klar.
Ihr braucht die Arbeit nicht, weil ihr natürlich so wahnsinnig gut beieinander seid und so.
Ihr seid ja Timing.
Danke, Manu. Das heißt, ist jemand von euch noch nervös, wenn er heute Abend auf die Bühne geht?
Ja, ich glaube, wenn du das nicht mehr hast, dann bist du fehl am Platz. Also wenn dir das wurscht ist, dass du vor 3000 Leuten stehst, dann sollst du vielleicht was anderes machen, finde ich. Also, ist es Nervosität, dass du jetzt zitterst und dass du die Trompete nicht halten kannst, das vielleicht nicht. Aber wenn du nicht angespannt bist und das was Besonderes ist, dass du jetzt vor Leuten performen darfst, dann bist du, glaube ich, fehl am Platz.
Ja, das ist ja der Kick, ehrlich gesagt. Also was live spielen macht schon auch süchtig, ehrlich gesagt. Und wenn die Menschen dann wirklich da auch lachen und auch singen und auch schreien, das ist ja schon ein High-Gefühl, das man hat. Aber das ist natürlich gepaart mit dem Adrenalin und der Aufmerksamkeit. Und das macht natürlich süchtig. Und dann möchte man natürlich sofort wieder nächstes Konzert machen. Und wenn wir dann so eineinhalb Wochen Pause haben, dann ruft wieder Fabisch wieder, oh hey, wann geht's endlich los wieder? Und dann ist es natürlich, ja, das ist glaube ich der Zauber von Live-Musik oder wenn man das so machen darf, der das so viel Spaß macht. Ja. Bei euch geht's zu, ich mein's. Hubschrauber, Techno-Musik, Boote.
Alles für euch.
Geil.
Die landen jetzt da oben, nur für euch.
Ach, das ist der Burschenverein aus Freienhausen, weil einer hat gesagt, sie kommen mit dem Hubschrauber halt.
Was müsste passieren, dass man euch aus dem Konzept bringt? Also, dass ihr so richtig anfangt.
Viele Titten.
Das wird auch nicht geschnitten.
Wirklich scheiß Bier.
Wir haben bei uns im Rider quasi so die Anforderungen, da steht ganz wenig drin, steht so drin, ein bisschen Wasser brauchen wir und so, aber ganz, ganz wichtig ist ein mit Liebe gebrautes, ortsansässiges Bier, das ist uns wichtig. Also wenn wir da nur Becks hätten, dann wären glaube ich die Konzerte ja nur Becks-mäßig so. Also, aber wenn du einfach so ein spannendes, abwechslungsreiches Bier immer ist, das macht natürlich schon Spaß. Vor allem dann noch ein Konzert, sich noch zusammensetzen, mit den Leuten reden, übers Konzert reden, den Abend ausklingen lassen, ist für uns ganz, ganz wichtig. Also da geht keiner ins Hotelzimmer oder im Bus. Das ist wichtig, auch wieder zum Runter zum Kommen. Und ja, da macht das Gesellige ist schon sehr, sehr wichtig bei uns.
Es gibt eine Zuhörerfrage, was ist das süffigste Bier?
Da hat jeder eigene Meinung. Fabi ist bei uns der brutale Hardliner.
Ja, Augustiner.
Aber ich soll dich doch fragen, warum du immer Oettinger Radler trinkst.
Das ist der Mike, diese Frage wird gestrichen aus der. Augustiner.
Okay.
Mit Abstand und vom Fass, genau. Und ich mag auch gern Traunsteiner und Schönrammer. Das sind meine drei Go-To-Biere, wann ich mir eins aussuchen müsste.
Okay.
Ja, ich finde, das süffigste Bier ist nicht immer das Beste. Also, es gibt so Doc, wo ich gern auch so, also ich sage immer, Augustiner ist so eine solide Nulllinie, die tut am wenigsten weh und geht meistens. Aber es gibt auch Doc, wo ich einfach ein ganz handiges Bier gern haben möchte, so ein Pilz oder
irgendwas. Erklär mal handig, bitte.
Handig?
Also Pilze sind ja oft im Norden von Deutschland wahnsinnig bitter und es gibt so Tage, wo ich das aber wahnsinnig gern mag.
Ja, Augustiner geht immer. Aber ich finde, mein Lieblingsbier kommt aus Kulmbach und heißt Kommunbrei. Aber es ist nicht das süffigste.
Schweigerbier vom Voss bei der Scheiralm.
Die 20 Euro gehören da.
Yes!
Hier ist der offizielle Biercast.
Also ich finde die Abwechslung ganz gut, ehrlich gesagt. Ich finde es schön, dass man in der Gegend, wo man ist, dann schmeckt das Bier meistens so wie die Gegend. Es passt meistens zur Gegend dazu, lustigerweise. Wie der Manu schon sagt, so im Norden ein bisschen herber, das passt dann auch irgendwie zur Gegend oft. Und im Süden dann vielleicht ein bisschen leichter oft und ein bisschen süffiger. Das passt irgendwie auch. Also ich genieße immer, dass man eigentlich das Bier, deswegen trinken wir heute in Mainz, wir trinken Büble aus Allgäu.
Ja.
Okay, das stimmt das nicht. Was hättest du so Mainz? Was hättest du so gute Brauerei?
Ich bin kein großer Biertrinker.
Also aber du kennst eine Brauerei bestimmt oder jemand, ja, der Bier trinkt.
Ja, aber dann wäre ich eher bei Aschaffenburger Schlappesäppel.
Schlappesäppel haben wir schon getrunken.
Oder Faustbier aus Mühlenberg.
Oh, Aschi.
Faustradler.
Wahrscheinlich hat der Korbi einen ortsansässigen Wein.
Ich habe keine Ahnung, aber er schmeckt fantastisch.
Ich habe hier noch ein paar Zuhörerfragen. Und zwar, wie viele Vorzeichenfehler haut ihr an einem Konzertabend raus?
Alle.
Hier ist noch eine Frage. Ist wieder einmal etwas abseits der regulären Tour geplant? Welttournee, Olympiahalle, sowas?
Ja, wir haben in der Planung, aber ich darf es leider noch nicht sagen. Nächstes Jahr haben wir Europa-Tour. Da dürfen wir durch Europa nochmal fahren, total schön. Und zum 20-Jährigen haben wir was Großes geplant, aber ich darf es leider noch nicht veröffentlichen. Ist alles möglich.
Sondershow
im ZDF? Alles bis auf Mallorca, Schlager, aber sonst ist alles im Pott.
Oder gibt es dann so... Duettalbum mit Roland Kaiser und gibt es ein Bandritual vorm Gig?
Also bei mir ist schon so, wenn ich die Lederhosen anziehe irgendwie dann.
Also jetzt
schon,
quasi?
Ja genau, da bin ich schon im Modus. Aber wenn man so auf
Tour muss ich dich jetzt hier im Biergarten zurückhalten, dass du nicht gleich versuchst, alle mitzunehmen?
Du, gib mir noch eine halbe und es geht los.
Geil, das machen wir.
Na ehrlich gesagt, so hinter die Kulissen dann sei, Backstage und man zieht die Lederhosen an und dann ist auf einmal mal ist barfuß, man hat die Lederhosen und dann ist man so im Modus irgendwie. Das ist schon so, vor allem in Clubs, das kann ein ganz regnerischer Tag sein, es hat 4 Grad draußen, es gibt nur Becksbier, es ist alles scheiße und dann ziehst du die Lederhosen an und du bist barfuß und es ist bam, auf einmal Sonne, schöner Tag. Okay. Das ist schon ein cooles Ritual, ehrlich gesagt.
Hast du noch irgendwas?
Ja, eigentlich für mich ist immer so der Verlauf irgendwie, weil eigentlich geht die Nervosität eigentlich schon in dem Moment, wo wir in den Tourbus einsteigen, los.
Das heißt, du bist jetzt nervös?
Am Tag davor schon. Also die Nervosität hat sich so eine Gestalt gesucht. Also es ist jetzt eigentlich so...
so ich habe Angst.
Wir sind jetzt quasi 3 Tage unterwegs und in den 3 Tagen ist mein Adrenalin-Level nicht auf normal, so wie ich daheim bin. Und ich glaube, das ist schon bei jedem ein bisschen so.
Höher oder tiefer?
Und ich glaube, der Verlauf ist dann irgendwie so mein Ritual. Also es ist halt auch ein Ausnahmezustand und wie du sagst, sitzt man dann manchmal am 12 Uhr Mittag im Biergarten und trinkt vielleicht auch schon mal eins mehr wie eins. Und der Zeitplan vom ganzen Tag ist aber doch einfach da und um 4 Uhr ist Soundcheck und da musst fit sein und auf Nacht das Konzert, da muss man auch wieder einigermaßen ansprechbar sein. Mhm. Und eigentlich der Verlauf, dass man die Sicherheit nicht hat vom Alltag, sondern dass halt ein Ausnahmezustand ist, finde ich eigentlich mein Ritual, dass man da funktioniert aber in dem.
Kam noch eine Frage in der Doku zu eurer World Tour. Ich habe mir das jetzt Zeitgründen nicht mehr komplett anschauen können. Schlecht recherchiert, ich weiß. Aber anscheinend gibt es da eine Szene, wo ihr zusammen in einem Park irgendwie so was für die Gemeinschaft macht. Die Frage ist, macht ihr sowas heute immer noch? Oder ist es alles sehr, sehr getaktet und man ist auch mal froh, wenn man nicht mehr miteinander so viel zu tun hat?
Also mit der Band zusammen?
Ja.
Ja, wir verbringen einen ganzen Tag miteinander. Wir haben halt schon eine Stunde geprobt, wie wir schon gesagt haben. Also da geht es um Gefühlsachen, aber wir versuchen schon jeden Tag an uns zu arbeiten. Und das macht uns auch total viel Spaß.
Ja, aber auch so für die Gemeinschaft, nicht nur musikalisch. Außer trinken.
Deshalb machen wir ja daheim hält es eh keiner ewig aus.
Aber das unterschätzt man ja oft. Das ist ja unser Beruf. Also das heißt, wie du schon richtig sagst, das Gemeinschaftliche ist wahnsinnig wichtig. Erstmal sind wir halt Menschen, die umeinander fahren und sich eigentlich irgendwie riechen müssen können. Und das zweite, dann kommt erst die Musik so drauf. Also das ist, du hast so komplett recht. Also wenn man sich, glaube ich, dann gibt es auch viele große Bands, die dann getrennt zum Konzert das kommen und wieder wegfahren. Ja. Und das ist aber für so eine Band wie wir, wo wir so 50 Konzerte im Jahr haben, ist es nicht möglich. Und deswegen auch, wie wir jetzt halt wieder, wir haben jetzt einen neuen Gitarristen dabei und dann schauen wir einfach so, wie, den haben wir erstmal eingeladen und haben gesagt, du komm vorbei. Dann sagt er, ja, aber er hat jetzt seine Gitarre, ist gerade beim Richten. Dann sage ich, du brauchst die Gitarre nicht mitnehmen. Du musst uns erstmal 2 Tage kommen und wir gehen zum Wirt, dann essen wir was. Am nächsten Tag machen wir so zusammensitzen und dann gehen wir spazieren. Und wenn das dann funktioniert, wenn du merkst, Hacko, das ist irgendwie ein Typ, der kann, also nur Freaks natürlich, klar, der Gitarrist ist der Schlimmste jetzt, aber und wenn es aber ein spannender Charakter ist, der Lust hat zu reisen, der Lust auf Menschen hat und dann fangen wir erst an, okay, wie spielst du eigentlich dein Instrument so und dann kommt das noch on top und genau, das ist eigentlich unser Beruf und es ist schön, dass wir als Beruf sagen können, wir dürfen Menschen kennenlernen. Und wir dürfen Orte kennenlernen. Also, das ist eigentlich die schönste Berufsbezeichnung, das glaube ich gut.
Wie hält man es so lange miteinander aus? Also jeder hat ja so seine Macken. Was ist die schlimmste Macke vom Stefan?
Vom Stefan?
Ja.
Wo fange ich an? Nein, ich glaube, man darf sich selber nicht so ernst nehmen. Mhm. Jeder liefert immer wieder mal so eine Vorlage, die wo halt dann für das Wochenende ausgeschlacht wird. Und wenn du das halt selber nicht aushältst, dann bist du viel am Platz. Also da musst du auch selber einfach mal über dich selber lachen können, warum du jetzt in der Situation so reagiert und warum so. Und es ist doch schön, wenn man was liefert aus Versehen, das wo dann 3 Tage lang Leute belustigt.
Sehr gut. Aber deswegen nicht so ernst nehmen. Oder 3 Jahre gibt es alles.
Zu dünn beseitet darfst du nicht sein.
Ja, genau. Man braucht schon viel.
Aber es war eine England-Tour, haben wir mal gehabt und da war schon eine Liste dabei.
Privat ist bei uns nichts.
Ja, privat ist nichts. Das ist privat. Na, bei uns war mal ein Journalist dabei auf der England-Tour und dann ist der nach Bordeaux, hat er gesagt, so, hey Stefan, ich muss mit dir reden, wie geht's denn miteinander um? Das geht nicht. Dann sage ich, was meinst du genau? Weil wir natürlich schon, wir haben es sehr direkt. Also jemand macht irgendwas, das vielleicht für alle nicht passt, dann wird das sofort angesprochen. Also direkt. Man sagt, hey du Penner, das geht nicht, hör sofort auf. Und dann sagt er, das musst du zart beiseite, du musst ihn beiseite nehmen und sowas. Und das ist bei uns nicht der Fall. Jemand macht was, es wird sofort angeredet und ist aber sofort wieder gut. Und es ist, glaube ich, wichtiger, dass man einfach nichts so, es darf jetzt nichts ein halbes Jahr so, hey, der hat mich damals blöd angeredet und das, ich bin immer nur zuwider. Ich glaube, so funktioniert es dann nicht.
Das heißt, ihr braucht, also es gibt ja auch Bands, die haben so Band-Coachings, Therapeut, braucht ihr nicht.
Ehrlich gesagt, der Fabi ist unser Therapeut.
Wir haben unser, Fabi und einen Wimpi.
Unser Österreicher, der Österreicher macht und der Wimpi analysiert es dann. Und dann
ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen eine Art von Therapie, wie wir miteinander umgehen, weil eigentlich... Therapeut und Patient ist eigentlich eins.
Sehr gut. Was war euer schwierigster Auftritt? Das kann jetzt alles sein. Publikum, Umgebung, Bühne.
Wir haben einmal eine Firmenfeier spielen dürfen vor einer großen bayerischen Automobilmarke in der Corona-Zeit. Und da ist einer verabschiedet worden und der war anscheinend totaler Brassbander-Fan und der wollte, dass wir da spielen. Und dann haben wir Soundcheck gemacht und oder die Frau. Und es war zu laut. Und es ist dann nur Gitarre übrig geblieben. Das war für mich das Schwierigste.
Ist auch traurig eigentlich.
Ja, aber irgendwie war es auch lustig dann.
Ja.
Aber das... Und der Stadler war dabei. Und der Stadler Martin war dabei. Liebe Grüße an Stadler Martin.
Der aber wahrscheinlich in der Folge vorher...
Ganz genau. Den Link findet ihr unten.
Genau. Wer die Folge nicht gehört hat, eins zurückgehen.
Aber sonst glaube ich nicht, dass es schwierige Auftritte gibt. Also... Wie gesagt, wir kennen uns Gott sei Dank oder wir versuchen es uns, dass wir es für uns auch immer Ski machen.
Ja, also das allererste Woodstock, was wir gespielt haben, wo war das? In Ort, glaube ich, oder wird das
geheißen? Ort im Inkreis, ja. Kopfing.
Das war schwierig, weil da war das so abschüssig, das heißt, das war die Bühne und vor dir war quasi so ein kleiner Berg und da haben wir gespielt und da waren vorne, das war noch nicht so professionell, das war eine kleinere Bühne und vorne war statt ein Absperrgitter, da war nur so ein Holz, wie sagt man da so, ein Holzgatter. Und dann haben die Leute immer gekupft und automatisch, weil es bergab geht, sind immer nach vorne gegangen und wir haben noch jeden Stück abbrechen müssen, weil die haben nicht gerechnet, dass so 4000 Leute so eskalieren, weil davor war so südböhmische und whatever. Und dann, das war wirklich, und das ist dann, wenn du merkst, dass das Publikum einfach eine Scheißzeit hat oder vorne haben 14-jährige Mädels, das immer wieder und das Ding hier, weil einfach noch nicht so professionell war, das war eine Scheißzeit. Es war trotzdem lustig, weil der Ort irre war und auch die Community, man hat erst mal gemerkt, hey, Blasmusik ist so viel mehr, wie nur einfach da sitzen, Bier trinken. Da war einfach so eine Festivalstimmung, die haben so Gummistiefel angehabt und haben wirklich zu den Blasmusiken eskaliert. Und ja, aber auch so schön, dass das Festival dann so einen Weg jetzt gegangen ist, dass es jetzt wirklich ein amtliches, brutales Festival ist. Jetzt gibt es sicherheitsmäßig überhaupt keinen Stress mehr. Aber das war damals schwierig, weil man hat immer abbrechen müssen, weil du merkst natürlich nicht. Und das ist vielleicht das Einzige, was wirklich dann schlecht ist bei Konzerten, wie du merkst, dass jemand keine schöne Zeit hat im Publikum. Ja. Das ist das Einzige. Aber da haben wir wirklich Glück. Wir haben super Securities und mittlerweile auch super Veranstalter.
Was wird die Zukunft bringen? Also ihr plant natürlich schon ein bisschen was. Worüber könnt ihr schon sprechen?
Gar nichts. Wir haben eine super geile Europa-Tour nächstes Jahr. Na, da freuen wir uns sehr. Ende Februar geht's los, so für 16, 17 Tage. Wirklich durch komplett Europa, jeden Tag woanders. Das können wir, glaube ich, ungeniert in die Öffentlichkeit raustragen.
Okay.
Was zum 20-jährigen Jubiläum ansteht, da dürft ihr alle gespannt sein.
Das machen wir dann off-record. Genau, ich habe normalerweise immer so Abschlussfragen, das ist natürlich heute ein bisschen schwieriger. Gibt es einen Film, worauf sich die Band einigen könnte?
Spinal Tap. Kennst du den Film?
Nein.
Das ist ein Musiker, wie sagt man, Docu, Comedy, Hardcore, Rock'n'Roll. Also Spinal Tap ist eine Wahnsinnsfilmempfehlung und die geht im Tourbus immer.
Okay. Was sind abschließend Wünsche für die Blasmusikszene?
Mehr Gitarren. Ich glaube, wir haben es eh vorher schon so anklingen lassen. Ich fand es cool, wenn einfach wirklich die Blasmusikszene einfach annimmt, dass sie professionell ist und dass man einfach schöne Konzerte macht und Veranstalter sucht, die wirklich dir dann auch die Honoration geben oder wirklich sagen, hey, es ist cool, dass ihr da seid, ihr seid 14 Mann und es ist klar, dass das nicht 50 Euro kosten kann, sondern jeder braucht irgendwie die Kohle, weil das alles ausgebildete Musiker haben. Das war schon mein Wunsch, dass man einfach sagt, hey, es gibt den Amateurmusiker, das macht Spaß, Musik zu machen, das ist fantastisch und die haben wirklich irre gut, aber es gibt halt auch genauso Profis und die dürfen auch sagen, wir haben Profis und wir brauchen einfach unser Fahrtgeld, wir brauchen Kohle für unsere Familie, so, das war mein großer Wunsch, dass man da mehr Selbstvertrauen kriegt.
Alle nicken?
Hört, hört, unterstrichen.
Hört, hört. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt vor dem Auftritt hier ein bisschen zusammenzusetzen. Dankeschön.
Danke, 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 danke.
Das war die erste Folge der sechsten Staffel mit La Brassbanda. Wie fandet ihr sie? Mir hat das Gespräch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht merkt man das sogar auch. Die ungezwungene Art der Band ist einfach herrlich. Man kommt von einem ins andere. Sie nehmen sich nicht zu ernst, aber haben eine ganz, ganz klare Meinung zu ihrem Ding, zu der Musik, die sie machen und vor allen Dingen zum authentischen und Live-Spielen. Ich finde auch, wir sollten viel, viel mehr als Gesellschaft zusammenhalten, kleine Bühnen unterstützen, kleine Bands unterstützen und sich und unseren, und da muss ich mir auch selber an die Nase fassen, unseren eigenen Musikkonsum mehr hinterfragen, ob das, wie es im Moment ist mit Spotify und wie es alles heißt, der richtige Weg ist, wenn wir weiterhin gute, handgemachte Musik hören wollen. Schreibt mir gerne, wie ihr diese Folge fandet, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Auf Spotify könnt ihr das direkt kommentieren oder auch in den Apple Podcasts. Ansonsten schreibt mich gerne an über blasmusikpodcast@gmx.de oder auf Instagram. Ich möchte nochmal an meinen Newsletter erinnern. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich möchte mich bei Buffet Grandpont für die Unterstützung dieser Folge bedanken. Bei Dirk Mattes für die Musik und bei Leander Machern für den Schnitt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.